Zwei Flaschen Wein.
Dein Podcast.
Wenn möglich, bitte nachschenken.
Deux Bottles of Vino.
Zwei Flaschen Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Diesmal wieder eine Folge unterwegs mit. Ein Format, in dem ich euch nacheinander gleich drei Gäste aus der Nürnberger Subkultur vorstellen möchte. Ja, mit denen ich mich so für einen kleinen Spaziergang getroffen habe. Vor allem wollen wir über deren Institutionen, Projekte und Veranstaltungen reden, die jetzt so in nächster Zeit anstehen, die einer guten Sache dienen und eben unterstützenswert sind. Dabei sind diesmal Julian Menz von Pop Rot Weiß, der Fachstelle für Popularmusik Mittelfranken, die sich jetzt momentan mit Projekten wie zum Beispiel dem Lockdown Lotto und Save the Date für lokale MusikerInnen einsetzt. Außerdem geht's natürlich auch um seine Band Pam Pam Ida und die Frage, warum nicht mehr Menschen kleine Vögel in ihren Bauchtaschen ausbrüten. Außerdem habe ich mich mit Andy Klenk im sonnigen Innenhof der Musikzentrale in Nürnberg getroffen. Die MUZ gibt's als Verein zur Förderung der regionalen Musikszene bereits seit 1984 und für so einen etablierten Ort der Kommunikation und des Austausches heißt es jetzt gerade natürlich kreativ werden, neue Möglichkeiten schaffen, was ihnen unter anderem mit solchen Projekten wie den MUZ Sessions, das ist so eine Art Live-Videokonzept im MUZ Club, gelingt. Mit seiner Band Dr. Umwuchts Tanzpalast geht es hoffentlich auch bald wieder auf Tournee. Doch bis dahin könnt ihr euch gerne überzeugen lassen, weshalb es eigentlich grundsätzlich immer eine gute Zeit ist, eine Band zu gründen und Musik zu machen. Der dritte im Bunde ist Albert Lich vom Kollektiv High Life Low Budget, die mit ihrem Projekt 1000 Plakate für Nürnberg vor kurzem für Furore gesorgt haben. Denn nach dem Erfolg der Start Next Kampagne, bei der knapp 10.000 Euro für die Kulturliga, lokale Einrichtungen und Gastronomie gesammelt werden konnten, steht nun ein weiteres Projekt in den Startlöchern, auf das wir uns jetzt schon alle freuen dürfen. Zudem gibt es Neuigkeiten von seiner Band Skull Sized Kingdoms und ihr erfahrt exklusiv, warum Schlumpfeis trotzdem vegetarisch ist. Schaut bitte unbedingt auf den Seiten dieser Projekte vorbei. Sie sind alle wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt und tragt, wenn möglich, eben auch euren Teil zum Erhalt unserer Subkultur bei. Tragt euch in den Kalender ein, wo Termine sind, vielleicht hat jemand noch irgendwo einen Euro locker. Und ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim Instagram-Account von Zwei Flaschen Wein vorbeischaut und eben auf Spotify folgt. Ich hoffe, ich kann damit ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen für Dinge, die auch mir persönlich am Herzen liegen. Aber jetzt viel Spaß mit dieser Zwei Flaschen Wein-Ausgabe von Unterwegs mit. Auf meine Frage, wo wir uns denn treffen wollen, kamen von ihm erstmal Ideen wie einen Kaffee trinken gehen, ein Eis essen, an der Pegnitz chillen oder was man sonst eigentlich normalerweise typisch bei so einem ersten Date macht. Aus dem Kaffee ist jetzt so ein kleines Bierchen geworden und wir sitzen romantisch in der Rosenau. Ich fühle mich aber trotzdem wie bei meinem ersten Date. Es ist ja auch ein erstes Date. Ich sitze jetzt hier mit Julian Menz bei mir. Zwei Flaschen Wein. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Mir geht's heute eigentlich sehr gut. Ich bin nur ein bisschen miert von vorgestern. Aber das erzähl dann vielleicht hinterher.
Ich glaube, wir kommen das auf jeden Fall zu sprechen, denn da geht's um deine Band, vermute ich mal. Hast du auch schon mal ganz kurz erzählt. Da kommen wir natürlich drauf zu sprechen. Auf die vielen anderen Themen und auch auf die Fragen, die mir für dich geschickt wurden, kommen wir auch in Kürze. Aber jetzt müssen wir mal ganz kurz vom Kaffee und dem Bier mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts wieder zurück, zum Wein. Eigentlich die Kultur, aber erste Frage bezieht sich trotzdem immer auf den Wein. Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du denn?
Meine Freundin ist Deutsch-Griechin. Und die hat mich sozialisiert mit ganz viel kulinarischer Kultur aus Griechenland. Und deshalb bin ich selbstverständlich ein Rätziner. Jemand, der nicht weiß, was ein Rätziner ist, das ist ein geharzter Weißwein. Also Leute, die das zum ersten Mal trinken, die denken sich, was ist denn das? Das schmeckt nach Wald. Und das ist tatsächlich so, das ist quasi Baumharz von Nadelbäumen oder sogar Pinien. Ich weiß gar nicht so genau. Ist da mit drin und es schmeckt richtig nice. Aber Vorsicht, nur guter Rätziner schmeckt gut.
Oh, das ist Geheimnis. Und Bezug direkt wegen Waldgeschmack und ähnliches auch, so dass du eigentlich ein Bub vom Land bist, oder?
Ich bin ein Bursch vom Dorf, das kann man schon so sagen. Unser Haus, das steht ja direkt neben dem Wald. Also das ist tatsächlich so. Also ich liebe den Wald sehr. Das ist, also ich gehe es wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, dann ist es das Allergeilste, weil du steigst einfach aus der Haustür raus und bist in wunderschöner Gegend. Sofort.
Dann haben wir uns eigentlich fast den perfekten Ort ausgesucht, auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist jetzt mit einem direkten Waldspaziergang am Dorf. Aber so ein kleines grünes Fleckchen in der Rosenau haben wir uns trotzdem ausgesucht. Ich kriege ja so kleine wehmütige Gefühle, wenn ich da einmal quer durchgucke und auf das Brotzi schaue. Und dann denkst du, da würde ich ja gerne mal sitzen jetzt. Aber den Besuch im Brotzi im Biergarten, den verzögern wir einfach noch ein bisschen. Wir kommen jetzt mal so zu den kleinen offiziellen Teilen. Und zwar der Grund, weshalb ich ja dich oder euch von Poprot-Weiß, stellvertretend für Poprot-Weiß, kontaktiert habe, war das Projekt Lockdown-Lotto. Das ist eine wunderschöne Sache, aber ich glaube, bevor ich mich jetzt da überschlage, lasse ich ganz lieber mal dich erzählen, um was es da genau geht.
Das Lockdown-Lotto ist eine sehr schöne Sache, und zwar ist es eigentlich keine Lotterie, sondern eine Spendenaktion. Und wir begleiten es beratend und erhalten quasi den Kontakt zu den Musikerinnen und KünstlerInnen. Also es funktioniert folgendermaßen. Das Lockdown-Lotto ist quasi wie eine Lotterie. Man zahlt 30 Euro und kauft sich dadurch sowas wie ein Los. Ja? Im Lostopf sind 32 KünstlerInnen, paar Kabarettistinnen, ganz viele Bands aus der Region hier, und die lassen sich quasi verlosen für ein Wohnzimmerkonzert. Das heißt, am Ende des Spendenzeitraums werden ein paar Leute gezogen, die sich ein Los gekauft haben, und die gewinnen dann jeweils ein Privatkonzert. Bei sich im Wohnzimmer oder, wenn das Wohnzimmer zu klein ist, organisieren wir was. Mhm. Jedenfalls ein schönes Privatkonzert.
Das macht ihr selber dann, wenn es zu klein ist, okay.
Genau, also
das ist meine erste Frage.
Wir sind mit der Monobar im Gespräch, mit der Mutzamer im Gespräch, dass halt dann da irgendwie was stattfinden könnte. Aber auf jeden Fall, die Leute haben die Chance, quasi für 30 Euro richtig, richtig, richtig gute KünstlerInnen zu gewinnen, was absolut geil ist. Ja. Und die Kohle, die eingesammelt wird, wird quasi auf alle 32 Acts gleichmäßig aufgeteilt. Aktuell jetzt, ich glaube, es läuft jetzt seit dreieinhalb Wochen, und jetzt sind wir gerade bei 16.000 Euro Spendensumme, was voll geil ist.
Aber aufgrund der Lage gehen natürlich in der Richtung auch immer mehr, ne? Also es sind ja wahrscheinlich alles Vollblutmusiker und Musikerinnen und Künstlerinnen, die irgendwie genau darauf angewiesen sind jetzt, ne?
Absolut. Also es geht genau darum, einfach einen, vielleicht ein bisschen mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein auch mitzugeben und vor allem so die Hoffnung auf, dass in der Zukunft mal wieder was Positives passiert, aber jetzt schon irgendwie eine einigermaßen gute Gage bekommen kann. Ohne, dass man erstmal was dafür macht, sondern die werden ja erst irgendwann eingelöst, diese Konzerte, ja, wenn es halt pandemiebedingt wieder geht. Genau, also voll geil. Es sind eine geile Kooperationspartner. Das Excluded Magazin hat das eigentlich alles entwickelt, die Idee, und hat mich Ografer im Dezember schon, ich habe da Lockdown-Lotto und hast du Lust, da mitzumachen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, da unterstützen wir sehr gern. Mhm, ja. Aber die sind eben Veranstalter, Excluded Magazin, Kreativstudio Ries ist mit dabei, Sparkasse Nürnberg gibt auch noch ein Batzen Geld drauf, was voll geil ist. Und das war so schön zu sehen, dass es so eine geile Resonanz gab in der Gesellschaft. Wir haben ja bisher nur Pressemitteilungen rausgeschickt. Wir waren auf Social Media noch gar nicht aktiv. Und jetzt sind schon 16.000 Euro da. Ja. So, und ab nächster Woche werden wir mal so ein bisschen die Künstler bitten, dass sie sagen, hey, teilt es mal, und dann hoffen wir, dass wir nur auf ein bisschen mehr Geld kommen, weil je mehr Geld kommt, desto mehr haben die KünstlerInnen am Ende davor, was schön ist. Ja.
Jetzt schlage ich mal direkt die freche Brücke. Jetzt bin ich jemand, der sich so ein Los gekauft hat. Und leider habe ich nicht gewonnen, auch keiner meiner Freunde. Und mein Wohnzimmer ist auch ganz klein und deshalb hat es gar nicht geklappt. Kriege ich trotzdem was für meine 30 Euro?
Ja. Natürlich. Es gibt ein, ich will es nicht Trostpreis nennen.
Nein, das ist nein.
Es ist eine geile Aufmerksamkeit. Und zwar haben wir uns das überlegt, es gibt ein Quarantänequartett. Mhm. 32 Acts. 32 Karten. Auf jeder Karte wird ein Act vorgestellt mit Bildchen, mit so ein paar Eckdaten, so Gründungsdatum, Besetzungsgröße, Kuschelfaktor, glaube ich, ist auch noch mit dabei.
Richtig, ganz wichtig.
Ja, klar, selbstverständlich. Und dann, also jeder, der sich quasi in Loskauf, bekommt am Ende dieses Quarantänequartett zugesendet. Das müssen wir natürlich dann nur herstellen und drucken lassen am Ende des Zeitraums. Aber wir finden es total geil. Und dann haben wir einfach also ein Teil der lokalen Musikszene in seiner Hand bei sich zu Hause und konnte die auch noch irgendwie mit damit spielen und Quartett. Also ich glaube, das ist ganz nett und
schön. Also ich würde definitiv, ich habe ja auch schon mehr als 30 Euro für ein richtig gutes Quartett ausgegeben, bin ich ehrlich. Also ein Quartett, ein gutes, hat einfach seinen Preis. Jetzt hier die Inline-Skating-Gang mal kurz vorbeigeruschelt, aber die leiten mal direkt über in die nächste wunderbare Frage, in das nächste wunderbare Projekt. Um natürlich nicht zu vergessen, Verlinkungen zum Lockdown-Lotto sind natürlich in der Folgenbeschreibung und auch zu Pop-Rot-Weiß da gerne vorbeischauen und die ganzen anderen Partner. Also das ist natürlich wie immer überall auf Instagram und in der Folgenbeschreibung drin. Verlinke ich alles. Genauso wie das nächste Projekt, das nennt sich Save the Date. Und ich stelle auch da wieder die Frage, bevor ich mich selber verhuddel, Save the Date, was ist das denn?
Save the Date ist auch ein sehr, sehr schönes Projekt und zwar hat es Navigator Productions, eine Veranstaltungsfirma, Agentur, aus Unterfranken. Die haben das ins Leben gerufen. Die haben sich, die veranstalten nämlich ganz viel so Metal und Core und Punk-Konzerte, auch mit internationalen Künstlern. So, jetzt können die internationalen Künstler aber nicht kommen. Konzerte wurden abgesagt. Aber Termine sind schon gebucht. Veranstaltungsräume sind schon gebucht. Zum Beispiel im Hirsch oder im Z-Bau. Eigentlich sind auch schon die ganzen Technikleute gebucht. Ja. So. Und dann haben die gesagt, das ist doch total kacke, wenn wir da jetzt die ganzen Leute nicht zahlen können. Also wenn wir einfach die Leute, die tendenziell unsichtbar sind, ja, die aber davon leben müssen und darauf angewiesen sind, wenn wir die jetzt auch wieder abbestellen müssen. Also lass uns einen Antrag stellen bei der Initiative Musik. Wir wollen Save the Date ins Leben rufen und zwar genau dieses Datum von diesen ausgefallenen Konzerten trotzdem spielen. Mhm. So, trotzdem Leute bezahlen und die Initiative Musik fördert es mit viel Geld, also mit ausreichend Geld, sagen wir es mal so, damit diese Konzerte trotzdem stattfinden können, damit man trotzdem Catering, Techniker, FOH, Licht, Facility Management, alles Mögliche zahlen kann. Und die Idee dahinter ist, wir machen das mit lokalen Bands. Mhm. Das heißt, an einem Termin spielen dann 3 lokale Bands, am besten aus der härteren Gangart, weil es einfach dem
muss der, passen für die Leute, die das Ticket schon haben.
Es passt für die Leute, die das Ticket schon haben. Und sehr gerne auch Bands, die zum ersten Mal auf einer Bühne stehen. Oh, auch total gern, weil das ist uns auch total wichtig, dass wir da Bands suchen, die eben jetzt mit einer sehr professionellen Produktion, mit richtig guten Leuten im Hintergrund, mit richtig geiler Bühnentechnik, in richtig geiler Location, dass sie einfach da auch das Gehen so ein bisschen lernen, das Gehen auf der Bühne lernen. Und man kann sich bei uns bewerben, weil wir mit Pop Rot Weiß unterstützen dieses Projekt auch. Yay. Hier in Nürnberg. Es gibt 5 Termine hier bei uns in Nürnberg, im hier schon im Z-Bau. Wann genau die Termine sind, kann man auf unserer Homepage nachlesen. Bis 1. Mai bewirbt man sich am besten bei uns mit einer aussagekräftigen Bewerbung, vielleicht ein paar Soundfiles, wie auch immer. Bewerbt euch bei uns und spielt geilen Punk, bitte. Und ihr bekommt eine Gage. Es ist alles wie eine professionelle Produktion. Ja. Und es ist richtig geil. Alle Leute werden bezahlt und es ist so schön, aus einer Pechsträhne irgendwie was Tolles zu machen. Also super geile Idee von Navigator hier. Elnas Amiraslani aus Nürnberg betreut es auch für Nürnberg, ist da Kooperationspartnerin hier. Genau, und eben wir. Und ich glaube, das wird super. Hoffe ich.
Ich bin mir super sicher, dass das super wird. Jetzt da auch die Frage, wenn ich jetzt da kein Ticket im Vorfeld habe, aber ist dann die Chance trotzdem da, dass ich auf so ein Konzert gehen möchte? Ich als Freund der lokalen Musikszene?
Soweit ich gehört habe, gibt es dann noch Ticket im Verkauf. Soweit ich es gehört habe. Ich konnte es jetzt nicht genau sagen, wie viele Tickets quasi schon im Vorfeld verkauft sind oder nicht. Aber ausverkauft ist da, glaube ich, nichts. Und man kann sich auch Tickets kaufen. Es kostet auch Eintritt. Mhm. Aber so 15 Euro oder sowas, glaube ich. Also jetzt auch nicht so, wie man jetzt für einen internationalen Headliner irgendwie zahlen würde.
Das ist ein halbes Quartett.
Genau, 15 Euro, das ist ein halbes Quarantänequartett, also kann man sich schon mal leisten. Keine Ahnung, 2 Gin Tonic. Beziehungsweise man weiß eigentlich gar nicht mehr, wie viel Gin Tonic kostet, gell? Weil man trinkt nur noch allein zu Hause.
Ja, allein zu Hause würde ich ihn lieber zum Vorglühen trinken. Und in der ersten Zeit nach dem Lock-up, glaube ich, bin ich dann keiner von denen, der den Gin Tonic heimlich im Rucksack mitnimmt, sondern dann kann man sich auch mal einkaufen. Ich habe gespart. Ich habe richtig gespart, jetzt die Kohle, wenn es wieder losgeht.
Alkoholgeld.
Nein, Spaßgeld heißt es. Wir bleiben beim Spaß, denn ich komme zur allerersten Zuhörerfrage an dich. Und sie kommt von Schlauer Wurm. Und das ist eine sehr, sehr schlaue Frage. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen nicht nur stellvertretend für jegliche Kollektive oder Projekte die Leute abzuholen, sondern so auch ein bisschen den Julian hinter dem offiziellen Julian kennenzulernen. Und deshalb, glaube ich, ist die Frage sehr, sehr gut geeignet für dich. Und Schlauer Wurm fragt nämlich, was sind deine Top 3 Lieblingsbabytiere?
Meine Top 3 Lieblingsbabytiere sind keine Hunde und keine Katzen. Ich bin so ein Typ, der, wenn irgendwas so krass Mainstream wird und gehypt wird, ich mich da eher davon distanzieren möchte. Okay. Und Hunde und Katzen sind einfach, muss man schon ganz ehrlich sagen, die ja. regieren das Internet. Immer noch, immer noch. Was ich zum Beispiel total liebe, sind, es gibt so ein YouTube-Kanal, der ist irgendwas The Dodo oder irgend sowas. Ja. Und die, ganz süße, da geht es um ganz süße Geschichten mit irgendwelchen süßen Tieren und wie die aufgezogen werden. Also, ich liebe Babyponys. Vor allem, wenn die im Haus bei irgendwelchen Leuten aufgezogen werden, weil die gerettet worden sind. So. Ja, ja, ja. Also weil das Babypony sonst gestorben wäre und es war untergewichtig und es hat nur 20% gewogen, wie ein eigentliches Pony wiegen sollte. Und dann ist es im Haus und fällt sie dann wie ein Hund und macht dann erholt das Stöckchen und ja, ja. so und kämpft Kissenschlacht mit dem Besitzer. Und dann, als ich dieses Pony-Video mal angeschaut habe, sind mir tatsächlich so ein paar Tränen sogar in die Augen geschossen letztens. Das war sehr schön. Ja, also das war jetzt meine aktuelle Erfahrung. Also Babypony Nummer 1.
Ja.
Nummer 2 wird dann schon sehr schwierig. Ich liebe auch so einen YouTube-Kanal mit, wo einer Vögel ausbrütet. Der findet so Eier oder so verletzte Vögel, die ganz jung sind. Und der hat so einen Brutkasten und der hat dann so ein Ei bekommen, oder gar nicht gewusst, was für ein Ei das ist, von irgendeinem Nachbarn. Ja. Aber es ist
eine Hagrid-Story ein bisschen
erzählt. Ja, genau. Und der hat noch gelebt und hat sich so eine Tasche gebaut für seinen Bauch, die war isoliert, damit er selber dieses Küken ausbrüten konnte. 30 Tage lang hat er das Tag und Nacht getragen, diese Bauchtasche.
Könnte ich jetzt aber auch. Die Zeit hätte ich jetzt auch.
Jeder von uns könnte jetzt einen Vogel ausbrüten. Ich meine, weil Eier werden rausgeschmissen, also die brauchen uns auch. Die brauchen uns auch. Also von dem her, jetzt geht's ja bald wieder los mit Eiergelege. Also wenn ihr ein Ei irgendwo seht, informiert euch, ob es noch lebt und
schnallt euch die Bauchtasche um.
Genau, schnallt euch die Bauchtasche und brüht es aus. Also, das finde ich auch süß. Na klar, wenn die Vögel jetzt rauskommen, schauen die erstmal nackt aus und kreislich, aber egal, Mann.
Man weiß ja, dass es wird.
Es wird und Vögel sind auch sausüß und es sind Dinosaurier und das finde ich halt einfach geil.
Ja.
Das hat was Erhabenes. Also zweitens, Vögel. Drittens, das wird schon ganz schwer. Jetzt muss ich ganz kurz in mich gehen. Was habe ich denn für Babytiere, die ich sehr, sehr süß finde? Nicht nur von YouTube vielleicht.
Boah. Vielleicht das Süßeste, was du jemals persönlich auf dem Arm hattest oder mal gestreichelt hast oder so. Kann ja auch was ganz Langweiliges sein, aber trotzdem mit einer schönen Erfahrung verbunden sein. So, ne?
Also sagen wir es einfach so, da breche ich zwar jetzt meine Regel von vorher, dass ich Katzen und Hunde nicht mit aufnehme.
Wie kannst du nur?
Eigentlich auf Platz 1 ist natürlich meine Katze, die ich damals gehabt habe, die Lilly. Und klar, die war nicht immer nur ein Baby, aber die haben wir bekommen, da war die ganz klein und da haben wir die retten müssen und die hat keine Haare mehr gehabt an den Hinterläufen und am Schwanz und war ganz verwurmt. Und dann haben wir die gerettet und haben die quasi von der Straße geholt und haben die aufgepäppelt.
Wenn das nicht Platz 1 ist, weiß ich für auch nicht. Also.
Die ist mein absoluter Platz 1. Also ich werde bis heute immer noch traurig und aber trotzdem gleichzeitig glücklich, wenn ich immer an meine Lilly denke. Und die war mir so wichtig, gerade in der Pubertätsphase, wo alles sehr dramatisch ist, war sie einfach teilweise so eine Trostspenderin für mich, weil die hat mich unabdinglich geliebt.
Ja.
Und sie wird für immer mein Baby sein.
Ich bin auch Katzenbesitzer. Also ich kann das nachvollziehen, wäre bei mir auch auf Platz 1 und dann wäre es auch immer noch das Baby. Also,
ja,
ja. Ja, schön, ey, hervorragende Frage. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ich habe es ja schon gesagt, ich will immer mit Leuten ins Gespräch kommen, ein bisschen tiefer wühlen. Bei dir muss man nicht mal ein bisschen an der Oberfläche kratzen, da kommt direkt emotionale Ebenen des Julian Menz raus. Aber genauso wünsche ich mir das doch, das ist hervorragend. Ich gehe jetzt direkt mal ein bisschen weiter zu einem Bereich, wo wir jetzt gerade schon mal ganz kurz waren, aber wo du eher jetzt gerade so in der organisatorischen Riege unterwegs bist. Jetzt bist du selber ja auch Musiker. So aus diesen beiden Standpunkten, die du jetzt hast, also sprich auf der einen Seite so projektbezogen mit genau solchen Dingen, wie wir gerade besprochen haben, aber selber auch als Musiker. Welche Kritik muss man deiner Meinung nach momentan üben oder welche Sorgen sind so am größten, wenn du einen kleinen Ausblick stellst an die momentane Kultur-Musikszene?
Also an der Szene kann ich eigentlich gar nichts kritisieren, weil die Leute geben sich wirklich die größte Mühe, irgendwie die Pandemie zu überstehen und irgendwie Hoffnung weiter zu verbreiten. Ganz viele machen geile Formate im Internet, machen geile Formate auch mit irgendwelchen Streaming-Geschichten, keine Ahnung, versuchen sich trotzdem noch zu treffen, irgendwie wie im Volksbad jetzt hier, und versuchen da irgendwie was auf die Beine zu stellen, was voll geil ist. Ich kritisiere halt viel eher die Politik, ja, die ich nicht richtig nachvollziehen kann, warum so lang dauert, geile Maßnahmen zu ergreifen, um uns wieder die ganze Gesellschaft in eine Richtung zu führen, wo man mal wieder was öffnen kann, ja, mit guten Gewissens, ja. Man weiß, okay, lass uns den verdammten Virus eindämmen, lass uns geil impfen, lass uns Schnelltests machen die ganze Zeit, bitte, und lauter solche Sachen, das müsste Priorität Nummer eins sein. Ja. Ist es vielleicht auch, aber ich bin frustriert.
Ja. Ich bin frustriert. Weil man nicht vorausplanen kann, glaube ich. Ne? Also so ein bisschen das, was bei mir der Top 1 ist, was ich auch irgendwie aus der Gastro ganz viel mitbekomme, die Akzeptanz ist ja da. Und ob Musiker, Künstlerinnen, Veranstaltungsort, Location, egal was, die Akzeptanz ist ja da, dass natürlich etwas zuhaben muss. Aber die Akzeptanz ist halt nicht dafür da, wenn halt gefühlt im Wochen-, Monatstakt halt die positive Aussicht wieder, ja, wie Staub in den Händen zerfällt und man eben wieder nicht planen kann. Ne? Wie ist bei euch als Band? Also du hast mir schon erzählt, ihr probt immer noch fleißig, ihr habt 2020 ja ein Album auch rausgebracht, eigentlich in der fast veranstaltungslosen Zeit, das heißt viele Live-Gigs werden da nicht gewesen sein. Wie geht's euch da jetzt gerade zur Zeit? Also plant ihr trotzdem schon mit den ersten Konzerten, vielleicht auf die Frage auch so ein bisschen zurückbezogen?
Ja, wir haben tatsächlich Konzerte geplant im April. Mhm. Wer weiß, wie die stattfinden können oder nicht. Aber auch die Veranstaltenden sagen natürlich erst ab, wenn es von offizieller Seite klar ist, man darf jetzt gerade nicht veranstalten. Von dem her, im April stehen noch Konzerte in Regensburg und in sämtlichen anderen Locations. Wir haben im September unser Album rausgebracht. Wir haben überlegt, sollen wir es rausschieben, sollen wir es nicht veröffentlichen? Und dann haben wir gedacht, nee, das machen wir trotzdem egal. Das muss jetzt auch weg, weil irgendwann ist das künstlerische Material, ja. Na, weil das künstlerische, man hat es aufgenommen, man ist durch damit. Man will es endlich rausbringen und man will dann auch sich neuen Sachen wieder widmen. Ja. Also das ist für einen Künstler wahrscheinlich schon halt sau wichtig, wieder neue Sachen zu machen. Und wir haben eigentlich wir haben Glück gehabt. Ich glaube, wir haben 2020, also während dem Lockdown, während der Lockdown-Zeit, also ab März haben wir dann nochmal 10 oder 15 Auftritte gehabt und alle ausverkauft. Gut, das war nicht so schwer, aber teilweise, also waren, glaube ich, 3-4 Konzerte mit 400 Leuten da. Mhm. Also das war dann alles Corona-konform und sowas und draußen Open-Air-mäßig, aber es war halt schon, wir haben da schon sehr viel Glück gehabt noch. Ja. Aber eigentlich wäre halt geplant, wären so 70 Konzerte wären eigentlich geplant gewesen 2020. Das war es natürlich dann nicht. Also es ist schon ein großer Rückschritt und man merkt es ja finanziell, klar, man merkt es ja an der Psyche. Es ist blöd. Aber ja, wir treffen uns tatsächlich und schreiben nämlich ganz viele Songs. Also wir produzieren einfach jetzt vor. Wir produzieren jetzt neue Sachen. Und das gibt uns so ein bisschen Mut und Hoffnung auch. Also einfach, gerade unser Komponist, Texter und Songschreiber, der Andi, der ist halt der macht nichts anderes wie Musik, ja. Er macht nur Musik, so. Und der sagt, wenn er nicht jeden Tag einen Song schreibt, dann fühlt er sich nutzlos. Dann fühlt er sich. Jeden Tag einen Song. Dann fühlt er sich total schlecht. Also er fühlt sich wie der letzte unnütze Typ, wenn er das nicht macht. Und deswegen ist der Moment, hat er sehr hohen Output momentan. Und den versuchen wir jetzt noch irgendwie zu fassen und dann in eine geile Form zu gießen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal.
Wir haben den Namen gar nicht gesagt. Er steht natürlich überall und er ist natürlich überall verlinkt. Er bleibt mir deshalb so gut im Gedächtnis, weil meine Nichte heißt Ida. Und deshalb kann ich mir den Namen sehr, sehr leicht merken. Es ist Pam Pam Ida. Und an der Stelle natürlich Grüße an meine Nichte und an dich stellvertretend für deine Band. Noch die Frage, die von einem Zuhörer kam. Und zwar von TK Bommel. Und die Frage war: Was war das Verrückteste, was du oder ihr auf einem Konzert erlebt hast?
Das Verrückte? Ja, wahrscheinlich eher nach dem Konzert.
Ich glaube, das zählt auch. So.
Das zählt auch? Ja, ich glaube schon. Oh Mann, wir haben mal so einen Gig gespielt. Das war eher so kein öffentlicher Gig tatsächlich. Es war für eine Firma, die aber ganz, ganz viele Mitarbeitende hat und Hunderte von Mitarbeitenden, und die haben da so ein Sommerfest, und wir bei denen im Sommerfest gespielt, und es war sehr ausgelassen, und es war auf so einem Campingplatz im Bayerischen Wald, und es war hinterher auch für uns sehr ausgelassen, und wir konnten uns halt sehr gut amüsieren. Und das Geilste ist einfach, unser Gitarrist hat's einfach, er war irgendwann so müde, sag ich jetzt einmal,
dass
er
Gitarristen sind so müde oft.
dass er irgendwann um 7 Uhr früh nicht mehr gewusst hat, in welchem Hotelzimmer er pennt. So. Er hat sich dann von der Rezeptionistin, hat er sich dann verschiedene Zimmer aufsperren lassen, um zu sehen, welches das richtige Zimmer ist. Und dann sagt er, nein, das ist auch nicht. Ah, da liegt einer drin,
Da liegt einer drin, das ist meins.
Und dann geht er rein und da liegt halt wirklich einer auf dem Bett, nackt, splitterfasernackt, mit einem Superman-Tattoo am Arsch. Und unser Gitarrist dachte, das ist unser Bassist. Unser Bassist.
Den Arsch kenne ich.
Unser Bassist hat kein Tattoo am Arsch. Aber er geht da rein, legt sich halt hin, total müde und... irgendwann wachen die beiden auf, diese beiden Leute in diesem Bett wachen auf, schauen sich an, merken, dass es total fremde Personen sind, die ihnen da gegenüberliegen, schauen sich an und sagen, ach scheißegal, und schlafen weiter und pennen weiter. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten.
Wärst du gegangen?
Ob ich gegangen wäre?
Ja. Wenn du noch richtig müde gewesen wärst am Morgen, wärst du liegen geblieben oder wärst du gegangen?
Ja, da war es ja schon wurscht. Also da war ich ja liegen geblieben, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, ich auch.
Mit dem Superman-Tattoo am Arsch. Oh Gott. Ah, oh Mann. Geil. Ja, es war, mir ist es leider nicht passiert. Ich war zu müde schon vorher.
wir bleiben mal ganz kurz beim Thema Live, weil es ja irgendwie auch das übergreifende Thema eigentlich zu deiner Arbeit ist und selber zu deiner Musik und zu deiner Rolle in einer Band. Das ist so ein kleines Zitat, das ich von euch gefunden habe. Ich weiß leider nicht mehr genau von wem, aber es ist eigentlich ein bisschen wurscht, weil es ja immer stellvertretend ist. Und zwar war das: bei einem Live-Auftritt kapiert man erst so richtig, was unsere Band eigentlich ist. Und die Gigs sind häufig auch so ein bisschen wie ein Theaterstück. Jetzt habe ich das mir durchgelesen und dachte mir, juhu, diese Band will ich auf jeden Fall mal live sehen. Und im zweiten Gedanken war ich direkt mal ein bisschen traurig, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ganze Images und das Verständnis für eine Band irgendwo verloren geht, wenn man sie eben nur auf Spotify, YouTube oder ähnliches oder halt natürlich Oldschool mit Platte zu Hause hören kann. Hast du diese Sorge auch so ein bisschen, vor allem wenn ihr von euch selbst sagt, wir brauchen diese Live-Gigs, um auch so ein bisschen die Idee von unserer Band zu übermitteln, dass sowas dann liegen bleibt oder dass dadurch Lücken entstehen, dass vielleicht auch ein Album jetzt in der Hinterhand nicht so gut erklärt werden kann, wie es vielleicht erklärt sein sollte?
Es ist tatsächlich so, dass Pump Am Ider eine ganz starke Liveband ist. Also es sagen ja ganz viele Leute, dass ein Live-Konzert von uns halt was anderes ist. Also dass unsere Musik auf der Platte ihnen auch gefällt, aber dass ein Live-Konzert einfach nur mal was mit sich bringt, was man nicht erwartet hätte. Mhm. Und das stimmt natürlich. Also wir sind keine Band, die nur durch ihre Musik so unterhält und einfach so Song nach Song runterspielt, sondern wir haben eigentlich vor jedem Song gibt's eine dedizierte Ansage dazu. Ja. Also da gibt's, meistens macht die natürlich unser Sänger. Es gibt von mir ein paar Ansagen und das ist halt eigentlich wie ein Kabarettstück alles zwischendrin. Wir sind ja nicht wir selber auf der Bühne, sondern das sind schon Bühnenfiguren, die schon ein bisschen uns entsprechen, aber wir sind eine krasse Live-Band, sag ich jetzt mal.
Und wie so bayerisches Slipknot.
Ist
mit,
so?
mit Masken und
nein, ja, natürlich nicht. Also Masken haben wir nur keine auf, aber
ein bisschen Verkleidung habe ich gesehen bei euch.
Ja, also es gibt halt ein Gewand. Also mir ist ein Bühnengewand. Und das ist uns schon wichtig, dass wir da in eine Rolle hineinschlüpfen. Und da
verhält man sich auch anders wahrscheinlich ein bisschen, ne?
Freier und beziehungsweise fokussierter auf eine bestimmte Art und Weise. Und das lieben, glaube ich, unsere Fans. Ja. Die lieben das. Und das können wir nicht reproduzieren. Und das können wir ganz schlecht in einem Livestream leider reproduzieren, weil das sind wir... Also wir sind es einfach auch nicht gewohnt, muss man dazu sagen. Uns fehlt da die Übung, mit einer Kamera so zu interagieren, als wären da 300 erwartungsvolle Gesichter. Ja. Das ist einfach was komplett anderes.
Die man halt auch blicken kann. Dann, ne?
Die man blicken kann, die einen irgendwie anschauen, die lachen, wenn eine Pointe kommt, die mal weinen, wenn eine wunderschöne Stelle in einem Song kommt. Also diese Rückmeldung, die fehlt so krass und die haben wir leider sehr nötig. Also wir versuchen jetzt natürlich auch uns umzustellen, anders zu reagieren und andere Formate uns zu überlegen, aber wir sind da sehr langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt's Bands, die
machen. Kommt Zeit, kommt Rat,
aber andere Bands machen das sau gut. Wir sind dann nur ein bisschen hinterher, eventuell. Ja. Aber wir schauen, dass es geht.
Ja. Ich habe, wie gesagt, also bei euch mache ich mir keine Sorgen, dass ihr dann wieder Anlaufschwierigkeiten habt. Ich glaube, was du jetzt gerade schon gesagt hast, euer Sänger und Komponist, der kann gar nicht anders außer Lieder schreiben. Und das Album muss raus, weil sich sonst aufstaut. Meine Sorge ist aber trotzdem so ein bisschen, dass Bands, die sich jetzt formieren, neu formieren, dass jetzt die Kreativität, die eigentlich da wäre, eben nicht live auf Bühnen gebracht werden kann. Ich glaube, deshalb bin ich auch so großer Fan eben auch von diesen Konzepten wie dem Lockdown-Lotto und auch Save the Date, weil das halt mit wahrscheinlich die ersten Möglichkeiten sein werden, wieder live zu spielen. Und ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig das auch für die Entwicklung von der Band ist, oder?
Absolut. Also live spielen ist einfach eine Schule, die man haben sollte, wenn man eine Liveband dann auch irgendwann sein möchte. Ja. Gut, es gibt Studiobands. Es gibt reine Studiobands. Das ist alles völlig okay. Ich bewundere aktuell heute auch, gerade während der Pandemie, nun Flug Dr. Bert Rabe aus Fürth, also eine meiner absoluten Lieblingsbands, die mit denen haben wir auch schon hier im Hirsch gespielt. Während dem Lockdown haben wir im September oder so ein Konzert gehabt und da haben wir Dr. Rabe gefragt, ob sie Bock hätten, mit uns zu spielen, und das haben sie zum Glück gemacht. Die machen es momentan ganz wunderbar, finde ich. Also die haben jetzt, keine Ahnung, 8 Songs oder 7 Songs veröffentlicht und jetzt haben sie letztens mal wieder einen Song veröffentlicht. Und die sind einfach so anders und so besonders und haben so eine geile Form von Kreativität, Humor und Melancholie. Das ist diese perfekte Mischung, die transportiert sich bei denen auch über YouTube oder Soundcloud oder wie auch
immer. Das ist aber selten sowas. Ne?
Total selten. Ja, ja. Also klar, es ist immer Geschmackssache. Musik ist immer Geschmackssache. Aber ich finde, die haben es richtig geil drauf momentan und deswegen sieht man auch bei denen eine coole Entwicklung auch während der Pandemie. Obwohl die nicht live spielen können, aber die sind jetzt zum Beispiel auch bei den Mood-Sessions mit dabei, ja, und machen immer wieder was. Also ich bin begeistert und bin sehr stolz, dass die sowas machen.
Ja, dann drücken wir, glaube ich, mal beide ganz, ganz fest die Daumen, dass ja die Kreativität in der Richtung auch bei anderen Künstlern und Künstlerinnen nicht verloren geht. Also, weil ich glaube, genau solche Projekte machen dann eben auch Mut, trotzdem was zu schaffen und was zu kreieren. Ja. Also, wenn jemand Lust hat, Musik zu machen, und du hast es auch schon gesagt, so selbst wenn man noch nie einen Live-Auftritt hatte, gibt es jetzt die Möglichkeit, sich genau bei solchen Institutionen und Projekten zu melden. Ne? Also.
Und ich finde, also man kann sich ja immer bei uns melden und uns fragen, hey, wisst ihr irgendwas, habt ihr irgendwas oder könnt ihr uns beraten? Also mit Poprot Weiß sind wir auch eine Beratungsstelle, die immer offen ist. Es gibt eine Telefonnummer, es gibt eine E-Mail-Adresse. Meldet euch einfach. Wir sagen euch schon, was wir wissen und mehr können wir nicht machen. Also. Ja, ja. Aber das ist meistens schon was. Und an alle Bands beziehungsweise an alle KünstlerInnen, die aktuell am Start sind, ist, glaube ich, schon auch wichtig, trotzdem zu machen, trotzdem weiterzumachen, sich selber auszuprobieren in der Kunst, auch zu veröffentlichen, irgendwie weiter am Ball zu bleiben. Und ich wünsche mir dann, dass halt irgendwie ein geiler Modus mal dadurch entsteht, der funktioniert. Ja, ja. durch einfach machen und ausprobieren.
Ja klar, damit musst du ja anfangen. Ne? Also klar. Ich komme mal, so wie du hast es jetzt gerade schon wunderbar gesagt, mit dass ihr mit eurer Band nicht nur reine Musiker auf der Bühne seid. Dazu passt perfekt die nächste Frage, die mir geschickt wurde. Und zwar von Petra und der Wolf. Vielen Dank dafür. Und zwar wäre die Frage, vielleicht ist es darauf bezogen, hattest du früher mal den Gedanken, Schauspieler oder Komiker zu werden?
Das sagen mir die Leute seit Jahrzehnten schon fast.
Also, warum das denn?
Die sagen mir immer, dass ich Schauspieler werden sollte. Oder Kabarettist, aber bisher hat es noch nicht geklappt.
Vielleicht schaffst du ja mit der Band den Sprung, aber hast du eigentlich schon geschafft auf die Bühne. Sitzt halt noch hinterm Schlagzeug, aber darfst du ja trotzdem schon nach vorne. Also
das stimmt, und ich bin tatsächlich demnächst auch Nebendarsteller in so einer ARD-Produktion, glaube ich, ist es.
Der Tatort.
Nee, ich sag's
nicht. Ja, der wird jetzt hier gedreht, drum deshalb gleich.
Nee, wir sind halt gefragt worden, ob wir eine Band darstellen wollen.
Nee, sorry, das können wir nicht.
In so einem Freitagabend-Spielfilm. Also,
geil, okay.
Die Produktion an sich ist natürlich relativ.
Was ist das für eine geile Frage an eine Band? Hey, könnt ihr eine Band spielen?
Oh. Ja, klar, perfekt, ja. Also, wir haben dann auch das gespielt, was wir wirklich spielen. Es ist ja Musik auch von Pampamida verwendet worden. Ja. Jetzt das Format ist jetzt vielleicht nicht das, was ich mir selber anschauen würde, aber ich werde auf jeden Fall meinen Eltern sagen, dass sie es anschauen sollen, und denen wird es bestimmt gefallen. Also ich bin tatsächlich jetzt auch schon irgendwie kurz Schauspieler gewesen, aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, definitiv. Die Leute attestieren mir immer, dass ich das könnte. Ich bin aber kein Mensch, der fleißig ist. Ich bin kein Mensch, der sich hinter irgendwelche Sachen dahinter klemmt und das unbedingt will und das dann macht. Leider. Ich bin so ein Opportunity Dude. Ja, also jemand, der halt, da tut sich eine Möglichkeit auf und dann sage ich immer ja und dann ist es immer geil, aber ich schaffe mir die Möglichkeit meistens nicht selber.
Okay. Das kenne ich, aber außer das Wunderschönste, was dann passieren kann, ist, dass man etwas macht und erledigt und schafft, ohne gemerkt zu haben, dass es eigentlich Überwindung gekostet hat.
Genau.
Das sind dann die allerschönsten Projekte. Ja. Aber ich glaube, dann haben wir die Frage eigentlich beantwortet mit, hast du dir überlegt, mal Schauspieler oder Komiker zu werden? Ja, denn du bist jetzt schon Schauspieler. Also das kann man einfach mal mit ja beantworten. Ich hänge da hinten dran jetzt mal direkt die nächste Frage und auch leider schon die letzte Frage, die mir zugeschickt wurde von Joschko. Joschko Music auf Instagram, ein Musiker auch aus Fürth, der dir bestimmt auch was sagt, hat jetzt, glaube ich, wieder eine Single rausgebracht, da gerne mal reinhören. Er hat eine Frage gestellt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht bei dir einen Geschmack treffe oder vielleicht, ob er weiß, dass er etwas bei dir trifft. Auf jeden Fall fragt er nach deinem Lieblings-Retro-Fußballspieler aus den 2000er Jahren.
Mein Lieblings-Retro-Fußballspieler, oh, das ist spannend. Ich meine, ich bin in einer sehr fußballbegeisterten Gegend hier in Nürnberg und Fürth, aber ich selber interessiere mich ganz wenig für Fußball.
Ja. Auch nie so ein Panini-Sammelheft gehabt?
Nee, nie. Nein, nie. Panini. Habe ich so ein Boomer-Cringe-Wortwitz. Na, meine Ausrede ist immer, ja, ich bin Musiker. Ich bin kein Sportler. So.
Das ist eine gute Ausrede. Das ist keine Ausrede, das ist eine Aussage einfach.
Aber ich konnte die Frage, glaube ich, trotzdem beantworten. Es gab damals in meiner Kindheit, kriegt man das natürlich mit, aber es war schon in den 90ern, das magische Dreieck beim VfB Stuttgart.
Ah, Freddy Bobic, Balakov und
Giovane Elber. Oh, doch, der dann gewechselt ist zum FC Bayern München.
Oh, das ist eine fantastische Antwort.
Das magische Dreieck, ich werde es niemals aus dem Kopf kriegen, dass es damals das gegeben hat und diese drei Fußballer einfach. Das, also als Kind, verstehst du, wenn du hörst, da gibt's ein magisches Dreieck beim VfB Stuttgart. Wow, und wer ist es? Wow.
Also Captain Tsubasa, fernsehsendungsmäßig, also die besondere Kräfte hätten so.
Ja, ganz genau. Also ich fand es total spannend. Also
ich finde es eine fantastische Antwort. Es ist leider auch so fast die letzte Antwort, die ich von dir leider bekommen kann, denn wir kommen zum Ende dieses wunderschönen Gesprächs. Ich glaube, wir haben überall mal so ein bisschen ein kleines Licht reingeworfen. Wir wollen aber natürlich großteils Aufmerksamkeit schaffen dafür. Dass ihr natürlich eingeladen seid, jetzt auf jede dieser Seiten drauf zu klicken und euch zu informieren, im allerbesten Fall so ein Los zu kaufen. Wenn ihr eine Band habt oder eine Einzelband seid, dann auch gerne natürlich bei Save the Date bewerben, vorbeischauen und ja natürlich bei Pam Pam Ida mal reinhören. Und sobald es wieder losgeht, diese Band noch viel besser kennenlernen, wenn es denn wieder live geht. Jetzt an dich, Schlussworte, Shoutouts, deine Möglichkeit, jemanden zu grüßen, etwas Schlaues, Philosophisches zu sagen, es ist alle Zeit der Welt.
Okay, also ich grüße natürlich meine Mami.
Hallo.
Die wird es niemals anhören, weil meine Mama einfach eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat. Die konnte sie nicht so lang hinsetzen und was anhören.
Ich kann dir so diesen einen Schnipsel ausschneiden und dir den schicken.
Ja, Soll ich das machen? Das wäre geil. Die braucht es einfach runterkondensiert, die braucht es kurz. Wenn ich zum Beispiel was erzähle, am Esstisch oder sowas irgendwie, also ich muss dazu sagen, ich bin öfter bei meinen Eltern, weil dort auch der Proberaum meiner Band ist. Ja. Das heißt, wenn ich mit meiner Band probe, penne ich bei meinen Eltern. So, ja. Dann fahre ich von Nürnberg eine Stunde nach Sandersdorf und penne bei denen. Also ich wohne nicht mehr dort, ich wohne in Nürnberg. Ja. Ich zahle selber Miete. So. Also ist mir schon auch wichtig.
Meine Mama kocht zwar am besten, aber ich wohne wirklich in Nürnberg. Grüße an der Stelle nochmal.
Also ich bin auf jeden Fall Mittelfranke, wenn ich den Dialekt leider noch nicht gelernt habe. Aber meine Mama, die hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und deswegen ist es völlig okay, wenn sie dann nur das kondensiert hat. Und die sagt dann zu mir immer, wenn ich was erzähle, weil ich rede sehr gerne, die sagt dann immer, die Kurzform bitte.
Das geht aber, diese Floskel kenne ich aber auch. Also da müssen wir nicht bis nach Sandersdorf, da können wir in Nürnberg bleiben für solche Mutterfloskeln. Aber ich schneide das natürlich raus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und natürlich für diese wunderschönen Projekte, für deine Arbeit. Und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen, vielleicht von Bühne zu Publikum oder andersrum oder auf der gleichen Schauspiel-, Komiker-, Podcast-Ebene, wie auch immer. Und vielen Dank.
Danke dir für das sehr, sehr gut geführte Interview.
Oh, wow. Und das von einem Journalisten. Vielen Dank. Jetzt trinken wir mal noch unser beider Lieblings-Hoffmann-Pilz aus und cheers. Wir befinden uns nun an einem Ort, mit dem ich persönlich wieder einige herrliche Erinnerungen verbinde und der auch nicht nur so als Veranstaltungsort bekannt ist, sondern sich schon extrem lange vor allem die Förderung lokaler Künstler und Künstlerinnen zur Herzensangelegenheit macht. Ich bin heute im wunderschönen Innenhof der Musikzentrale Nürnbergs. Wir haben uns auch richtiges Kaiserwetter ausgesucht. Ich bin hier und sitze hier mit dem schon grinsenden Andi Klenk. Grüß dich.
Hi Matze. Schön, freut mich.
Wie geht's dir denn?
Ah, ich kann mich nicht beklagen. Wir haben viele schöne Sachen zu tun aktuell und sind raus aus so einer Starre, die es über den Winter wiedergegeben hat, ja leider, wo wenig bis gar nichts ging. Und da haben wir uns eigentlich, also was jetzt den Mutzbetrieb angeht, ganz gut aufgestellt wieder. Also lieber ein bisschen zu tun fast, als so zum Nichtstun verdonnert.
Ja, so aus dem Winterschlaf wieder ein bisschen erwacht, ne? Wir wollen heute natürlich so ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen, die du gerade schon mal so ein bisschen angekratzt hast, aber vor allem auch über die anstehenden Projekte, die jetzt so in der Mutz auch anstehen. Ich habe außerdem ein paar schöne Fragen an dich geschickt bekommen, die wir natürlich auch beantworten wollen. Aber jetzt starten wir erstmal mit der allerersten Frage, die ja schon fast traditionell in meinem Podcast die allererste ist. Und die wäre, Andi, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
Ich bin ja zum Glück gar kein Wein. Und ich will mir auch gar kein anderes Leben, als das ich führen darf, vorstellen müssen, als alkoholisches Getränk irgendwie eingesperrt in ein Stück Glas. Am liebsten würde ich erzählen, dass ich im Supermarktregal oder was vorbeigehe, dann muss ich immer beim Chardonnay stehen bleiben und denke an ein ganz tolles Lied von Carys Matthews von 2003 oder sowas ist das schon, glaube ich, oder irgendwie die Zeit. Genau, das ist mit drin in einem ganz wundervollen Set von einem Berliner DJ, Commander Love heißt der. Ja. Genau, und dieses Set habe ich mich einmal in einem Sommer vor 2-3 Jahren verliebt und das läuft immer noch rauf und runter, immer wieder mal. Ja, und da ist dieser Song so ganz prägnant. Also Chardonnay, wenn es um irgendein Name-Dropping jetzt geht, jawohl.
Da bist du der vermutlich Erste, der sogar zu seiner Weinaussage noch einen musikalischen Bezug herstellt. Also Chapeau an dieser Stelle. Und passend ja eigentlich auch für die Mutz, weil auch da werden in jeglichen Arten und Weisen irgendwie Bezüge zur Musik hergestellt. Ich glaube, ja, wir fangen einfach mal ganz klassisch an mit, was machst du denn so Lustiges in der Mutz?
Ich mache das Lustigste von allem. Ich mache die Programmleitung. Genau, also im Schwerpunkt ja eben für die Veranstaltungen im Mutz-Club hier in Gostenhof. Aber auch anschließend Festival-Slots, die mit der Musikzentrale kuratiert werden, stecke ich da mit drin. Es gibt ja ein großes Gremium für die Mutzbühne beim Badentreffen, in den vergangenen Jahren zumindest. Oder Mutz präsentiert das Format auf dem Weinturm Open Air beispielsweise. Genau, und wir haben auch immer wieder Off-Location-Veranstaltungen gemacht in den vergangenen Jahren. Genau, das ist also Schwerpunkt meiner Arbeit. Darüber hinaus bin ich dann auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mitverantwortlich. Und aber da arbeiten wir auch ganz toll arbeitsteilig zusammen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, so im Normalbetrieb fast, was normalerweise in der Mutz eben stattfindet. Ihr liefert ja eigentlich so alles an Support, was sich jetzt so ein lokaler Künstler, Künstlerin eigentlich wünschen kann. Also von Auftrittsmöglichkeiten über Support, Schulungen, Workshops bis hin zum Tourbus, den ihr irgendwie gerne mal vermietet. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen brachgelegen alles. Das heißt, man muss so seine Kreativität in andere Kanäle lenken. Eine Sache davon, die ihr jetzt aktuell geplant habt oder die eigentlich schon fertig geplant ist und bald so an den Start geht, sind die Mutz-Sessions. Willst du vielleicht da mal ganz kurz erzählen, was denn die wunderschönen Mutz-Sessions so sind?
Ja, die Mutz-Sessions sind ein Live-Musik-Video-Format, das aber nicht als Livestream daherkommt, sondern eine ganze Reihe von richtig gut, schön und amtlich produzierten Musikvideos, aber halt im Live-Setting eingespielt.
Genau. Also Live-Setting im Mutz-Club unten.
Genau, ja. Wir haben im Februar und März insgesamt 10 Bands haben wir gefilmt mit einem Song, mit einem aktuellen Song. Das läuft dann über unseren YouTube-Kanal nämlich ab dem 5. April.
Ja, herrlich. Und jetzt sagst du 10 Bands, das heißt ab 5. geht's los. Sind die alle gleichzeitig online dann oder ist es dann so stufenweise irgendwie?
Ja, wir machen das sukzessive. Also wir werden mit Track, die dabei sind, am 5. April starten. Am 8. geht's dann weiter mit Amaris. Und so haben wir die 10 Acts so in so einem Turnus von 2 bis 4 Tagen, dass das immer ein bisschen Nachhall haben kann. Genau, wir haben auch mal überlegt, ob wir das in einer Rutsche von 10 Tagen am Stück rausballern, wie ein Festival oder sowas vielleicht sogar. Genau, aber Grundgedanke ist, dass das einen nachhaltigen Effekt haben soll für die Musikszene Nürnbergs im Allgemeinen. Und weil wir da auch ganz tolle bayernweite Rückmeldungen von den Medien hatten, glauben wir auch dran, dass das ohnehin sich ganz gut geografisch weit verspielt und nicht nur hier von NürnbergerInnen angesehen wird. Ja, aber dennoch kann das, muss das auch nicht in so einer schnellen Rutsche alles rausgehen. Das sind wir auch beim Aufhänger der ganzen Angelegenheit, weil wir haben recht schnell nach dem ersten Lockdown haben wir eine Bedarfsumfrage gemacht und ein Stimmungsbild versucht zu schaffen. Wie geht's denn überhaupt der Musikszene im Großraum Nürnberg? Und da haben wir dann Interviews geführt. So ungefähr 25 Stück haben wir dann auch auswerten können und ein ganz großer Anteil, also rund 75-80% der Befragten haben da erzählt, ja, wir müssen uns jetzt irgendwie stärker digitalisieren als vorher und müssen was wir schaffen als Musizierende irgendwie im schlimmsten Fall längerfristig, und das hat sich ja mittlerweile bewiesen, längerfristig in die digitale Welt übertragen. Und da hatten wir damals schon die Idee, dass doch vielleicht so ein irgendwie geartetes, cooles und auch im besten Fall niederschwelliges Videoformat eine Möglichkeit sein kann, diesen Bedürfnissen nachzukommen. Genau. Und das konnten wir erst nicht finanzieren, das Ganze. Und über eine Förderung der Initiative Musik im Rahmen des Programms Neustart Kultur hat sich dann Ende des Jahres 2020 herausgestellt, dass wir Anschubgelder sozusagen für die Wiederaufnahme des Konzertbetriebs 2021 umwidmen können in vergleichbare Projekte. Und das hat sich ja auch bewahrheitet, damals aber schon abgezeichnet, dass wir eben nicht sofort mit Ende des Winters 2021 in den Präsenzbetrieb mit Veranstaltungen vor Publikum wieder gehen können. Ja, und da sind wir sehr glücklich, dass wir das eben umwidmen konnten. Und so war das dann finanzierbar. Und da haben wir uns sehr gefreut, an dieses Konzept auf den Weg bringen zu können.
Ja, voll geil. Vor allem ist es halt irgendwie jetzt aus meiner Sicht etwas, was halt deutlich nachhaltiger ist, wie du schon sagst, statt einen Livestream zu starten, der ja irgendwie auch sehr beliebt ist, und vor allem für die lokalen Acts halt etwas zu schaffen, was sich halt in so einem Bandportfolio immer auch ganz, ganz gut macht. Ne? Ich habe dazu noch eine Frage, so ein bisschen auch Richtung deiner persönlichen Meinung. Ja, auch eigentlich Bezug Nachhaltigkeit, wenn es um die Künstler, Künstlerinnen-Szene geht. Denkst du, dass die jetzige Zeit da einen negativen, vielleicht auch positiven Einfluss auf kleine Bands haben wird? Vor allem, wenn es darum geht, ob sie sich überhaupt gründen? Bleibt da irgendwo Kreativität auf der Strecke oder die Vernetzung, die nicht stattfinden kann? Was sind da so die Hauptdinger, wo du sagst, so, das wird so den größten Impact irgendwie haben?
Auf jeden Fall wird es da negative Nachhalleffekte geben. Es gibt Studien aus Berlin, die davon gesprochen haben, dass rund 30% der Menschen, die zumindest Teile ihres Einkommens über das Schaffen von populärer Musik bestreiten, ganz stark damit ringen. Ich glaube, das war vom Dezember. Mhm. Ich kann leider nicht mehr genau sagen, wo das herkam. Aber dass rund jede dritte befragte Person da davon ausgeht, dass das in Zukunft nicht mehr so leicht zu tun ist, einen Teil des Lebensunterhalts mit dem Musikschaffen zu finanzieren. Und das ist ein deutliches Signal. Und wir haben uns da auch schon im vergangenen Sommer Sorgen gemacht, ob die Kulturbranche, auf deren Rücken ja ganz stark diese Gesundheitskrise ausgetragen werden muss, scheinbar, dass die da nachhaltig drunter leidet und es gar nicht mehr attraktiv ist in Zukunft möglicherweise, eine Band zu gründen, weil die Resonanz eine ganz andere werden wird oder geworden ist schon. Wir hoffen natürlich alle drauf, als Musikschaffende, als Kulturvermittelnde, als Veranstaltende, dass sich das normalisiert, dass sich das in irgendeiner Form wieder einrenkt. Aber wäre ich jetzt 18 und spiel Gitarre oder mach Beats oder hack auf ein Synthi rum und bin auf dem besten Weg, eigentlich das endlich mit anderen zu tun und dann was zu entwickeln und das dann anderen Menschen zu zeigen. Ja, da hast du schon die zwei Stufen drin, ne? Mit anderen zusammenkommen und dann halt dann vor Publikum. Ja? Und das ist der Nährboden, der so weggebröselt ist nach unten und der da hoffen wir ganz stark und da werden wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch alles tun, den wiederherzustellen im Rahmen des Möglichen und so schnell wie möglich.
Ja, verstehe ich voll. Vor allem, wie du schon sagst, ich glaube, einer der Hauptpunkte für eine junge Band oder für junge MusikerInnen ist ja vor allem, das auf die Bretter dieser Welt zu tragen. Und es ist eine ganz wichtige Entwicklung natürlich auch für jeden, der etwas Kreatives schafft. Ich komme jetzt nochmal zu einem kleinen Thema, das speziell die Mutz oder den Mutz Club betrifft, bevor wir natürlich noch zu weiteren Themen und Projekten kommen, die noch bei euch anstehen. Und das ist die erste Zuhörerfrage, und zwar von Daniel Kirchner. Vielen Dank an der Stelle wieder für eure vielen Fragen. Das ist eine Frage, die mich eigentlich persönlich auch ganz schön interessiert. Ist auch ein bisschen witzig. Ob es denn eine bauliche Lösung gibt, die störende Säule vor der Bühne im Saal zu entfernen?
Wieso stört die denn, Daniel?
Also mich persönlich stört sie nicht, aber es interessiert mich trotzdem.
Wenn man ganz oft in den Mutzclub geht und ganz oft kommt, so oft es nur geht, sagen wir mal, dann verschwindet die irgendwann von selbst.
Das ist das Geheimnis.
Das ist das Geheimnis, ja.
Ja, dann hätten wir die Frage doch auch beantwortet.
Wie, dass man seine eigene Nase eigentlich gar nicht wahrnimmt, obwohl man sie sehr gut sehen kann.
Oh, sehr gutes Beispiel.
Ja, genau. Sehr gut. Also ein bisschen so ist es, das sagen auch Bands, die wieder und wieder kommen. Am Anfang sagen sie, was, wie eine Bühne vor der, eine Säule vor der Bühne und auf der Bühne auch noch, wie sollen wir das dann? Und ja, das verspielt sich mit der Zeit tatsächlich. Selbstverständlich wurde alles geprüft, was an baulichen Maßnahmen da möglich ist, und es ist überhaupt nichts möglich. Ne? Ja, ja. Also die Statik des Obergeschosses und des Dachstuhls hängt an jeder einzelnen Säule.
Speziell an der wahrscheinlich.
Ja, also ja. Vor allem an der. Die darf auch keiner anfassen.
Oh.
Ja, genau. Ja, gut, nein, die ist sehr stabil, ist alles in Ordnung. Aber das ganze Gebäude, wir sind ja hier zusammen mit dem Kinder- und Jugendhaus Gost. Ja. Der andere Trakt des Gebäudes verfügt über die gleichen Säulen, und das ist Konzept gewesen. Das Gebäude war da, bevor der Club reingezogen ist. Und dann ist die Musikzentrale halt damit umgegangen, was gegeben ist.
Ja, gut. Also ich habe mich, glaube ich, auch schon dran gewöhnt. Ich werde mich vielleicht auch wieder dran gewöhnen. Ich freue mich jetzt schon wieder dran gewöhnen an die Säule, wenn es wieder soweit ist.
Ja, genau. Wenn wir endlich wieder weniger Probleme haben.
Ja, genau. Ja, und jetzt natürlich zu der Frage, was steht bei euch sonst noch an? Also kommende Projekte neben den wundervollen Mutz-Sessions schon etwas in Planung?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Was den konkreten Konzertbetrieb angeht, ist es natürlich ganz schwierig, ja, dass wir uns jetzt hinsetzen und dann ein tolles Aprilprogramm entwickeln und das dann wieder in Papierkorb hauen.
Ja.
Na, das war mit den Erfahrungen des vergangenen Jahres einfach, stand das nicht groß zur Debatte. Ja. Genau, das ist zu schmerzhaft, da richtig viel Arbeit reinzustecken. Und wir haben ja auch immer, glaube ich, eine ganz gute Mischung zwischen überregional tourenden Bands, die also auch in anderen größeren Städten spielen, und dem Abbilden und dem Öffnen für die regionale Szene. Ja. Genau, mit unseren Kooperationsveranstaltungen, lokalen Releases, Disco-Reihen, all das, was das angeht, dem Bandkarussell-Format, das sind ja alles ausschließlich regionale Geschichten.
Ja.
Das hat sich dann auch im letzten Jahr schon gezeigt, dass es wahnsinnig anstrengend ist, das zu generieren und dann wieder canceln zu müssen.
Voll, genau.
Ja. Also auch, da steckt ja viel Leidenschaft in diesem Beruf drin. Ja. Glücklicherweise darf das so sein, aber es tut halt extra weh, wenn man die ganze Zeit in Müll arbeitet sozusagen. Deswegen, was jetzt die konkrete Veranstaltungsplanung angeht, halten wir uns zurück.
Ja.
Aber also auch ein bisschen aus Selbstschutz, genau, und mit einer gesunden Portion Realismus einfach drin, genau.
Klar.
Sobald wir können, werden wir aber unsere Idee vom letzten Sommer wieder aufleben lassen und die Reihe Mutz Garten weiter bespielen.
Yeah,
ne? Also das war wirklich total schön. Und da haben wir dann auch in einem ganz kurzen Zeitraum haben wir ein 7 oder 8 veranstaltungsstarkes Programm hier zusammengebastelt und Pop-up-Venue-artig hier im Garten mit zugewiesenen Sitzplätzen und all dem, was nötig war, Laufwegen, Abständen, Maskenpflicht außerhalb des Sitzplatzes etc. Da werden wir höchstwahrscheinlich, bis es dann endlich mal dazu kommt, dass man sagt, ja, diese Gesellschaft hat jetzt eine Herdenimmunität gegenüber diesem schwierigen Virus, müssen wir da wohl einfach noch weiter dranbleiben. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das steht immer dann in einem anderen Konflikt auch, nämlich dem des AnwohnerInnenschutzes, ne, und dass wir hier auf die Schallemissionen ein bisschen schauen müssen. Aber da werden wir gut durchkommen. Ne. Das ist jetzt eine Sache, also die eigenen Veranstaltungen. Aber darüber hinaus hat sich mit dem Bonsai-Festival eine ganz tolle Projektgruppe zusammengewürfelt von selbst, ne, angeleiert von Luise, also der Cult Factory, und uns, der Mutz, letztes Jahr auch schon angelegt als Nachfolgeprojekt für das Klüpfel Open Air. Und das soll in diesem Jahr im Juli stattfinden. Da hat sich so eine Gruppe gefunden eben, und das sind bis zu 35 Personen, die dann in unterschiedlichsten Gewerken, sei es jetzt Programmgestaltung, sei es KünstlerInnenbetreuung, Dekoration, Öffentlichkeitsarbeit etc., also ganz, ganz viele relevante Gewerke so eines Festivalbetriebs, dann sich zusammentun und im Moment ganz, ganz schön und ganz toll dran sind, das auf die Beine zu stellen, ja, für ein bis zu dreitägiges Programm, genau, im Juli.
Ja. Dazu drücke ich mir zumindest schon mal die Daumen, dass das klappt. Da war das Besondere dran, dass wirklich Leute, die so noch keine allgemeine Festivalplanungserfahrung haben, ja, da einfach mal mit ins Boot springen können, um das zu machen. Ich komme jetzt noch mal zu einer wunderschönen Zuhörerfrage, die mir geschickt wurde. Und zwar von Schlauer Wurm, von der Loh. Vielen Dank wieder an deine Frage. Und zwar, wenn du Mitglied in einer Band deiner Wahl sein könntest, welche wäre es und warum?
Ich habe in meinem Leben in genau einer Band gespielt und das mache ich seit über 10 Jahren. Okay. Ja, ich bin ganz glücklich, genau das tun zu dürfen. Ja, diese Band heißt Dr. Umwuchts Tanzpalast.
Ja. Das linken wir natürlich.
Hey, vielen Dank. Das ist aus Bamberg und wir sind zu sechst. Haben so viele gute Ideen und sind so gute Freunde auch und werden jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen unser zweites Album aufnehmen, das wir im Sommer veröffentlichen wollen. Und also ganz viel, was in mir als Musiker und als Künstler selbst drin ist, kann ich da verwirklichen. Ja. Genau, also wir vertrauen uns ganz stark bei den Ideen, die wir reinbringen. Mhm. Ich brauche da gar keine Träume haben, mich irgendwo anders zu sehen.
Ja, da fällt die Wahl sehr, sehr leicht.
Ja, genau. Ja.
Du sagst was sehr Ähnliches, was der Julian auch schon erzählt hat, und zwar, dass es allen MusikerInnen auf dieser Welt ja auch so geht, weil du sagst, wir veröffentlichen jetzt trotzdem ein Album, trotz nicht stattfindenden Release-Partys. Die Ideen müssen ja irgendwo hin und die stauen sich irgendwie auf. Ist es bei euch auch so, dass ihr jetzt einfach Material geschaffen habt und gesagt habt, so, ey, wir müssen jetzt einfach irgendwas releasen, weil sonst drehen wir uns irgendwann im Kreis?
Wir haben uns schon im letzten Jahr eigentlich auf dem Weg zum zweiten Album befunden, ja, bevor auch der schlimme März gekommen ist und alles platt gemacht hat in den Folgemonaten. Aber wir haben auch vieles schon von dem, was wir bis dahin und auch weiter Richtung Sommer geschrieben haben, auch ausprobiert, weil wir haben dann im August eine Straßenmusiktour gemacht. Okay, cool. Na, genau, also unser Bandkonzept ermöglicht das, mhm, dass wir auch ganz unplugged spielen. Das ist dann mit Cajon, mit Kontrabass, mhm, genau, zum Beispiel ohne Piano oder Synthesizer dann. Ja. Schon, also wir spielen schon so 12 Instrumente oder sowas. Okay, geil. Genau, aber haben dann auch in den früheren Jahren, 13, 14, 15, 16, sowas, sind wir auch immer jedes Jahr auf Straßenmusiktour gewesen eigentlich. Und da haben wir dann auch weiter Songs entwickelt, weil man da auch viel Zeit zusammen hat, ja, und spielen die dann auch schon mal vor Menschen.
Ein bisschen antesten schon.
Ja, ja, voll, ja, okay, genau, ja. Und ist jetzt gar nicht so der Druck da, dass unbedingt jetzt, dass das jetzt raus muss, sonst wird's alt oder sowas. Aber es ist der richtige Zeitpunkt. Mhm. Also, weil wir haben dann doch sehr produktiv über das letzte Dreivierteljahr insgesamt wahrscheinlich 15 Songs geschrieben oder sowas. Oder ja, 12 bis 15 Songs, genau. Und das bietet sich alles an. Und im besten Fall erwischen wir irgendwie ein cooles Timing, dass zum Release auch konzertmäßig wieder was, ja, geht. Wir haben rund 20 Shows, die vom letzten Jahr noch stehen, ja, von denen mit Sicherheit dieses Jahr auch welche fallen werden. Aber ja, vielleicht erwischen wir es irgendwie gerade just in time, dass wir veröffentlichen, digital und auch auf Tonträger, und dann damit ein bisschen reisen können, auf, ja, jeden Fall. Ein bisschen rumkommen und das vor Menschen spielen, genau.
Ja. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass die Mutz ja vor allem irgendwie es sich selbst zur Herzensangelegenheit gemacht hat, vor allem irgendwie lokalen KünstlerInnen ja eine Bühne zu bieten und die sichtbarer zu machen. Was ist so, sag ich mal, jetzt, ich bin eine junge Band und ich sag so, hallo, liebe Mutz, was gibt's denn bei euch so zu tun? Wie kann ich mich denn bei euch anmelden? Wie kann ich Teil einer Szene werden? Weil ich verstehe die Mutz natürlich auch so ein bisschen als Türöffner zur Kommunikation, zum Austausch. Wie findet das da bei euch statt? Also wählt ihr die aus so? Muss man sich bewerben? Oder was sind da so die Voraussetzungen, wenn ich jetzt eben diese kleine junge Band bin mit ganz viel Hummeln im Hintern?
Ja, es ist nicht nur Herzensangelegenheit, für die regionale Musikszene am Start zu sein, sondern eigentlich unsere ganze Existenzberechtigung. Ja, also ja, alles was wir machen, soll junge Bands, aber auch schon etabliertere Bands unterstützen auf ihrem Weg. Soll ihnen Anschub geben, soll ihnen Wissen vermitteln. Mhm. Ja. Was wir sehr hoffen, dass sich weiterhin Bands gründen, die dann auch bei uns aufschlagen. Wir sind neu, Mutz, was könnt ihr tun? Dann sagen wir, ja, großartig, gerade in dieser Zeit. Ja. Kommt her. Wir haben ja ein ganz breites Angebot. Ne? Wir sind ja nicht nur Spielstätte und wir sind nicht nur Studio. Wir haben leider mit einer wirklich wahnsinnig langen Warteliste rund 100 Proberäume in der Verwaltung, die wir vermieten. Und was du vorhin ja selber schon angesprochen hast, ne, unser technisches Equipment ist auszuleihen für eigene Veranstaltungen, als Mitglied ist unser Bus auszuleihen, um auf Konzerte zu fahren, die man selbst spielt, ne, um da halt als Tourbus.
Ja, einfach so auf Konzerte fahren.
Ja, klar, weißt du, was kriegen wir immer für Anfragen auch? Also, hey Mutz, ich war bei euch auf Konzert und jetzt muss ich umziehen. Und das ist halt schon ein bisschen zurechtgeschnitten. Ja, ne? Das musst du ja auch mit der Versicherung auch immer klären, wenn du selbst dann ein Kfz verleihst. Ja. Da steckt dann doch auch einiges dahinter. Aber in erster Linie ist es erstmal wahrscheinlich das Beste, bei uns Mitglied zu werden. Ne? Mhm. Wir sind ja eine der ältesten und größten Musikinitiativen in Bayern und haben rund 400 Mitglieder. Und die allermeisten davon sind halt MusikerInnen. Und ja. Entsprechend sind ganz viele weitere Menschen wiederum daran angeschlossen. Und ja, als Mitglied ist es dann eben auch möglich, den Bus zu haben. Als Mitglied gibt es wahnsinnig viele Vorteile bei unseren Dienstleistungen, also wo man sich Sachen ausleiht. Ja. Es gibt Vergünstigungen bei den Workshops, es gibt Rabatte, wenn hier Veranstaltungen geplant werden, zusammen mit uns. Genau. Und da kommen wir auch nochmal auf die Mood Sessions zurück, ne? Auf unsere Live-Videoreihe. Da hatten dann Mitglieder der Musikzentrale über unser Tool, Mitglieder-Newsletter, wo dann, ja, das ist so das Sprachrohr, mhm, oder der Kommunikationskanal für Menschen, die Mitglied sind in der Musikzentrale, haben wir dann im Februar exklusiv die Möglichkeit eingeräumt, sich zu bewerben, mhm, und Teil der Mood-Sessions zu werden, genau. Und unsere ehrenamtliche Programmgruppe, die es auch gibt, hat sich ja dann zusammengesetzt und gesagt, ah, wow, okay, so und so viele Bewerbungen kommen auch von Mitgliedern, ja, wunderbar, da versuchen wir so viel wie möglich auch mitzunehmen. Ja, genau. Und ja, so wollten wir da auf jeden Fall ein Signal senden, dass es sich auf jeden Fall lohnt, Mitglied, mhm, zu werden in der Musikzentrale. Ja. Aber wir haben ja auch ein ganz allgemeines Beratungsangebot. Man kann bei uns aufschlagen. Vor Ort, bisschen schwierig immer noch, ja, derzeit. Klar. Per Telefon, per E-Mail, per Fax.
Natürlich die sozialen Medien, also ja, Instagram und Facebook, auch, nicht vergessen.
Auf jeden Fall, natürlich.
Das ist ein modernes Medium.
Ja, ja, sicher. Ich mache nur ein bisschen retro-romantischen Spaß. und wir sind für alles offen. Also alle Anliegen. Wir versuchen natürlich dann auch zu anderen zu vermitteln, wenn wir es selber nicht leisten können. Und Kontakte herzustellen zu Booking-Agenturen, zu Labels, zu Presswerken beispielsweise auch. Und halten da auch stets unser eigenes Netzwerk aktuell, dass wir so gut wie möglich auch weiterhelfen können mit eigenen Mitteln oder halt mit Verweisen an weitere, die auch in der Branche am Start sind. Ja. Genau.
Also mich als Band hast du jetzt. Also, ja, ja, natürlich.
Band ist es.
Ja, die muss ich mir noch ausdenken. Ach so, okay. Aber
wenn du eine Band wärst.
dann würde ich als allererstes mal euren Tourbus brauchen für meine nächste Konzert.
Für deinen Umzug, ja.
Wir kommen langsam zum Ende dieses wundervollen Gesprächs. Vielen Dank schon mal an der Stelle für deine Zeit. Jetzt kommen wir aber noch zu der Frage, über die ich mich persönlich so ein bisschen gewundert habe. Die wurde mir auch zugeschickt, eben vom Julian. Liebe Grüße an der Stelle. Er war ja jetzt quasi, wenn man sich das jetzt im Podcast anhört, gerade eben erst im Gespräch. Mhm. Und jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, so okay, ihr kennt euch persönlich gar nicht so wirklich gut. Er hat mir trotzdem eine Frage geschickt, die vielleicht so ein bisschen auf das Aufwachen aus dem Winterschlaf zu tun hat, eben wieder raus in die frische Luft zu kommen. Er hat nämlich gesagt, sag uns bitte deine drei Beauty- und gute Laune-Tipps für so eine gute Ausstrahlung.
Also ich weiß auch nicht, woher diese Frage kommt. Aber wow, Julian, herzlichen Dank. Komm, wir gehen mal auf einen Kaffee oder irgendwie sowas. Ich gebe einen aus. Fühl mir ganz geschmeichelt.
Das ist schon der erste Tipp. Einen Kaffee ausgeben.
Ja, ich glaube auch. Ja. Also die Freude behalten und das gute Stimmung behalten, meint gerade in dieser Zeit auf andere zuzugehen, wo es nur möglich ist, mhm, ja, und Lust haben auf Kontakt, wie auch immer er geartet ist und unter welchen Einschränkungen er stattfindet, genau, und soweit wie es geht, zuzuhören, mhm, zu wissen, wer ist mein Gegenüber, was beschäftigt sie ihn, mhm, ja, bin 35 und nicht verheiratet. Vielleicht ist das auch ein Aspekt.
Man hält es jung oder macht es alt, ist dann die große Frage.
Ich glaube, es hält jung. Ich fühle mich eher jung gehalten.
Also ich bin 31 und auch nicht verheiratet. Also ich glaube, wir müssen uns keine Beauty-Tipps mehr austauschen, glaube ich.
Nee, so gut aussehender wie du auch nicht.
Jetzt aber. Bevor wir jetzt hier anfangen rumzumachen, glaube ich, beenden wir lieber das Gespräch. Auch aufgrund der vorhandenen Kontaktbeschränkungen natürlich. Das ist der einzige Grund. aber es waren wunderschöne Schlussworte schon fast. Glaube ich, zuhören ist das große Geheimnis und der große Begriff, wenn es nicht nur um Musik geht, weil auch die Mutz hört ja nicht nur der Musik zu, sondern versucht ja auch die anderen Leute zum Zuhören zu bringen. Und du hast es gesagt, eigentlich ist es die Schaffung eines Netzwerkes. Nur so kann man sich irgendwie untereinander helfen. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wunderschöne Gespräch, diesen Einblick in die Mutz Sessions, in die Mutz allgemein, in den Mutz Club und die Förderinitiativen, die ihr habt. Und an der Stelle, glaube ich, irgendwie ja definitiv mal Shoutout an all die lustigen Kanäle und Projekte, mit denen ihr zusammenarbeitet, da vorbeischauen. Und vor allem, wann geht's los mit den Mutz-Sessions?
Am Montag, den 5. April, das Ostermontag, ja.
Und das Schöne dabei ist, es bleibt ja auf YouTube. Ist ja nicht so, also selbst wenn man das jetzt nach dem 5. April hört, auch da vorbeischauen, die Musikvideos sich reinziehen und was die Mutz so wieder geplant hat in naher Zukunft. Denn wir müssen zusammenhalten, Subkultur muss bestehen bleiben und dafür sitzt mir der Mann hier auch gegenüber und grinst mich an. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Gespräch.
Ja, danke für die Einladung, danke für den Besuch. Ich freue mich.
Vor fast einem halben Jahr hat der fesche Herr hier an meiner Seite schon mal an meiner Tür geklingelt. Damals habe ich zusammen mit ihm zu später Stunde eine, ich sag mal, relativ durstige, wundervolle Podcast-Folge aufnehmen dürfen. Heute hat er mich, wie so ein echter Gentleman, muss man fast sagen, daheim abgeholt und für eine Runde Spaziergang durch Gostenhof eingeladen. Wir flanieren jetzt hier ein bisschen. Dabei wollen wir heute aber über eines seiner Projekte sprechen, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben, seit unserer letzten gemeinsamen Aufnahme, namens 1000 Plakate für Nürnberg, im Zuge deines Kollektivs Highlife Low Budget. Und es soll nämlich dazu eine Fortsetzung geben, in einer etwas anderen Form, was auch ein wenig mit dem Ziel unseres Spaziergangs zu tun hat. Aber da kommen wir dann eben gleich drauf. Zudem gibt es bestimmt auch aus musikalischer Sicht von seiner Band Skull-Sized Kingdoms wieder ein paar Neuigkeiten. Und wie immer wollen wir die Fragen, die ihr mir geschickt habt, beantworten. Ich bin heute unterwegs mit dem wundervollen Albert Lich. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank, nach so kurzer Zeit tatsächlich schon wieder hier zu sein. Es war das letzte Mal eine Riesenfreude und ich bin tatsächlich froh, mal wieder ein Bierchen mit dir zu trinken. Es macht immer Spaß.
Letztes Mal Weinchen, heute ist genau. Bierchen. Mal gucken, was das nächste Mal ist. Ne?
Ja, genau. Vielleicht das nächste Mal Kornchen mit Eistee haben wir jetzt gerade einen heißen Tipp bekommen. Aber, ja.
Auch wenn du schon im Podcast warst, müsste ich dir trotzdem eigentlich die immer gleiche Frage stellen. Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? Ich nehme jetzt mal deine Antwort kurz vorweg. Das letzte Mal hast du nämlich gesagt, ich wäre ein Riesling, obwohl du kein Weißwein magst, weil Riesling mag fast jeder bei jedem Wetter und ist sehr beliebt bei Schwiegereltern. Ja. Ich würde die Frage jetzt einfach mal so ein bisschen für Abwechslung umformulieren und die mal ja auf das Kollektiv, das eben 1000 Plakate für Nürnberg organisiert hat, umformulieren. Und zwar, wenn Highlife Low Budget ein Wein wäre, welches wäre es?
Ja, ich habe da tatsächlich gestern nochmal mit dem Beppo, mit dem wir ja das Kollektiv so zu zweit hauptsächlich schmeißen, nochmal drüber geredet, weil ich kann ja nicht unvorbereitet in eine Podcast-Folge von
völlig unmöglich.
Auf keinen Fall würde ich hier unvorbereitet kommen. Und tatsächlich haben wir drüber geredet und ich habe erst Schaumwein gesagt, weil wenn wir kommen, dann knallt's. Aber dann hat der Beppo gesagt, dass wir eigentlich eher so ein Sangria-Eimer sind. Sommer, Sonne, Sonnenschein, billig. Spaß haben und nachdem wir uns nicht mehr, also am nächsten Morgen hat man einfach Riesenschädel.
Das ist das Konzept von Heiner Flobatsche.
So ein bisschen, also ich meine, der Name ist ja so ungefähr Programm. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir bei unserer nächsten Veranstaltung, wenn sie denn irgendwann mal wieder möglich ist, einen Sangria-Eimer aufstellen. Ja. Aber ja, doch, das glaube ich beschreibt ganz gut. Gute Zeit mit guten Leuten, ja. In der Sonne Spaß haben und einfach eine gute Zeit. Darum geht's eigentlich, ja.
Und wie beim Sangria einmal vermutlich möglichst viele dran teilhaben lassen, ne?
Ja, genau. Also ja, es kommt schon aus dem Kollektivgedanken raus, dass man sagt, wir machen nicht Partys, weil wir uns geil abfeiern oder sowas, ja. Sondern wir machen Partys, weil wir Bock haben, für Leute geile Sachen und Events zu machen, genau.
Ja. Wir kommen direkt zu der
letzten geilen Sache, wo ich ein bisschen traurig war, dass es eigentlich nahezu gefühlt so ein, zwei Wochen nach unserem gemeinsamen Podcast die Planungen, glaube ich, dazu angefangen haben, namens 1000 Plakate für Nürnberg. An der Stelle, ich habe tatsächlich heute auch das T-Shirt dazu an. Ich habe mich direkt beteiligt, auch wenn ich kein Plakat bekommen habe. Es hat ja sehr, sehr viel da stattgefunden in dem Rahmen. Ich glaube, bevor ich mich jetzt irgendwie ganz lang überschlag mit Mutmaßungen und Infos, bevor wir über die momentanen Planungen und jetzt die anstehende Veranstaltung reden, müssen wir einfach ganz kurz in der Zeit zurückspulen. Was konkret steckt hinter 1000 Plakate für Nürnberg? Wie ist die Idee so entstanden und ja, welchem Zweck dient euer Projekt?
Also 1000 Plakate für Nürnberg ist, glaube ich, so entstanden. Es klingt total kitschig, aber ja, ich bin eines Morgens aufgewacht und ich habe mir tatsächlich gedacht, ey, irgendwas muss man doch machen so. Also ja. Es kann jetzt nicht sein, dass man halt jetzt irgendwie über ein ganzes Jahr nichts macht und Kultur teilweise einfach den Bach runtergeht und überall Hopfen und Malz verloren ist einfach. Und dann habe ich mir halt gedacht, ey, fragst du den Beppo, ob er Bock hat, mit dir ein Projekt zu machen? Und dann haben wir direkt gesagt, ja, auf jeden Fall, lass das mit High Life Low Budget umsetzen. Und da haben wir uns halt gedacht, hey, was können wir, was haben wir für Ressourcen, die jetzt, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt die 10 Millionen Euro Förderung von dem Staat braucht. Ja. Und da haben wir uns halt eben gedacht, hey, wir kennen doch super viele Designer, wir haben beide Design studiert, Designer und Designerinnen, haben dann einfach wild rumtelefoniert, lauter Leute, die wir kannten, haben dann 20 Designer und Designerinnen zusammenbekommen und haben dann eben diese Plakataktion gestartet. Und dann haben wir überlegt, ja gut, wie nennen wir das, was machen wir für eine Auflage? Da hatten wir 20 Künstler, also 20 Motive, und hatten jeweils eine 50er Auflage und daraus ist eben 1000 geworden und daraus ist wiederum 1000 Plakate für Nürnberg geworden. Warte. Ja, ich liebe meinen neuen Studiengang, deswegen, ich bin jetzt Statistiker. Oh, ja, Statistik 4.0. Nee, und wir haben uns halt gedacht, einfach irgendwas zu machen, einfach frei raus. Dann war die Überlegung, beziehen wir da irgendwie Leute mit rein? Und dann haben wir uns gedacht, nee, wir machen jetzt einfach, weil ich glaube, das ist so eine Sache, die gerade wichtig ist, einfach mal zu machen, einfach mal zu zeigen, ja. man steht solidarisch zusammen und da einfach auf die Kacke zu hauen. Ja. Und dann haben wir eben diese Startnext-Kampagne gemacht, wo man eben für sich Plakate kaufen konnte, später dann auch T-Shirts, und dafür hat man dann eben einen gewissen Beitrag gespendet und abzüglich dann der Kosten, die dann natürlich auch anfallen, weil ganz umsonst war es ja leider nicht, haben wir dann jetzt eine ganz schön stolze Summe von 15.000 schlecht vorbereitet 15.000 irgendwas Euro zusammenbekommen. Ja. Das sind natürlich eine Menge Kosten auf dann gekommen für den Druck, für die T-Shirt-Produktion. Man drückt auch ein gutes Stück an Startnext ab für die Transaktion. Versand steigt natürlich, umso mehr Leute mitmachen. Ja. Und dafür werden halt die Plakate aber günstiger. Und ja, schlussendlich sind wir jetzt leider knapp unter 10.000 Euro gerutscht nach den Kosten.
Ja, aber es ist trotzdem noch so eine fette Hausnummer. Also
es ist eine große Summe. Wir sind selber extrem überrascht. Und da muss man, glaube ich, auch einfach mal ein riesen Dankeschön aussprechen. Ja, an alle Leute, die da irgendwie was gekauft haben. Es gibt auch super viele Leute, die einfach mal 100 Euro gespendet haben und einfach nichts genommen haben. Geil. Dafür. Und es ist tatsächlich nicht nur Nürnberg gewesen. Wir haben Plakate nach Leipzig geschickt, wir haben sogar ein Plakat nach Amsterdam geschickt, oh, wow. Ja. Hamburg, München, also es waren lauter, also das Projekt hat viel um sich geschlagen. Ja, ja. Und einfach da mal ein fettes Dankeschön einfach mal auszusprechen, ja, ist auf jeden Fall mal angebracht, weil wir hätten halt gedacht, ja okay, vielleicht 4.000-5.000 Euro, was ja auch schon eine coole Summe wäre, aber mit so einer Summe hätten wir tatsächlich im Leben nie gerechnet.
Jetzt vor allem die große Frage, was habt ihr mit dem Geld gemacht oder was macht ihr mit dem Geld?
Also das Geld wird folgendermaßen verteilt, wir haben zuerst an die Kulturliga gedacht, weil die ja die ganzen Clubs in Nürnberg vertritt und auch ein paar Bars und sowas, also eigentlich Veranstaltungsorte im Allgemeinen, in Fürth, Nürnberg und Erlangen. Und da haben wir uns gedacht, dann da soll auf jeden Fall mal 50% hin, aber uns war es auch wichtig, auch Gastronomien zu unterstützen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Voting, das war dann online, also quasi ein demokratischer Prozess. Mhm. Und dann sollen die Leute entscheiden, welche 10 Kneipen, Bars, Restaurants, whatever, dann noch in die anderen 50% quasi kriegen. Und wir haben noch was Kleines vorbereitet. Ich glaube, da kommen wir noch hin. Ich soll es, glaube ich, noch nicht verraten. Aber genau, da kommen wir jetzt noch gleich noch hin. Und das Geld wird dann quasi an die dann ausgeschüttet, damit die eine Unterstützung kriegen. Und was viel, viel wichtiger ist als dieses Geld, was da zusammengekommen ist, ist auf jeden Fall dieses Zeichen. Uns ist es nicht scheißegal, wie es den Leuten geht, die gerade halt einfach eine beschissene Zeit haben wegen der Pandemie, weil die einfach nicht arbeiten können, obwohl sie arbeiten wollen. So, das ist das,
Ja, vor allem irgendwie auch sehr sinnbildlich dafür, dass ja irgendwie Subkultur, Kultur allgemein, wenn man es irgendwie von Veranstaltungsstätten, MusikerInnen und ja auch Gastronomie mal weitergreift, seid ihr als Kollektiv High Life Low Budget ja als Partyveranstalter ja irgendwo niemals in der Pflicht irgendwie zu sagen, ja, lasst uns mal so ein Designprojekt machen. Und trotzdem habt ihr es gemacht. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen dafür, irgendwie zu sagen, wie du es angesprochen hast, aus Solidarität irgendwie mit vielen anderen, weil das Wichtigste irgendwie am Ende dieser Pandemie ist ja, dass wir wieder alle zusammen in den gleichen Räumlichkeiten feiern können, ne?
Genau, also uns war es halt, also so ein richtig, richtig wichtiges Ding, was uns bei High Life Low Budget oder ich glaube auch privat Beppo und mir extrem wichtig ist, sind Orte der Begegnung schaffen und einfach Orte zu schaffen, wo Leute sich wohlfühlen und eine gute Zeit haben können. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo halt irgendwie, keine Ahnung, man kann Kapitalismuskritik und weiß ich was betreiben, das wird jetzt glaube ich alles sowas von den Rahmen sprengen.
Meinst du echt?
Auf den Zug will ich jetzt gar nicht aufspringen, aber umso wichtiger ist es, Orte zu haben, um einen Ausgleich zu schaffen und diese Orte der Begegnung zu schaffen. Und ich glaube, nur so schafft man auch eine Gesellschaft, die miteinander im Austausch ist, wo Dinge wie deine Herkunft oder deine Hautfarbe oder keine Ahnung, ob du männlich oder weiblich bist oder wie alt du bist, komplett scheißegal ist. Mhm. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, Leute zusammenzubringen, die in den Austausch zu bringen und dadurch vielleicht ein bisschen eine bessere Welt zu schaffen.
Ja, voll. Ja. Klingt kitschig, aber ich stehe da ganz hinter dir und auch von meiner Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Also ich habe das Ding von vornherein verfolgt, habe mich todes geärgert, dass es erst kurz nach unserer Möglichkeit, darüber zu reden, ja, stattgefunden hat. Aber wie gesagt, ich trage dieses T-Shirt jetzt auch mit Riesenstolz, bin ich ehrlich. Jetzt habe ich zu dem ganzen Prozess, du hast schon gesagt, ganz viel Versand hat stattgefunden, pipapo, irgendwie noch eine Frage geschickt bekommen. Das ist die erste Zuhörerfrage, vielen Dank wieder an euch. Von, schwierig auszusprechen, Lazarozen, Laserrosen oder so. Lazarozen. Lazarozen. Vielen Dank für deine Frage und sie lautet: Hast du alle Briefmarken selbst angeschlabbert, also auch die auf meiner Plakatverpackung?
Es gibt zum Glück sowas wie Excel und solche Sachen. Das ist tatsächlich, das hat uns extrem viel geholfen, weil wir haben über 400 Pakete gepackt. Und das war witzig, es hat gut funktioniert, es war irgendwie auch ein witziger Tag, aber es ist natürlich schon eine Herausforderung für jemanden, der keine Ahnung hat, wie man so einen logistischen Aufwand betreibt. Und ich habe die nicht selber angeschleckt. Wir haben die ja mit Papierklebeband. Wir haben nämlich kein normales Plastikklebeband genommen, draufgeklebt, und wir hatten zum Glück Unterstützung von Freunden, die uns da geholfen haben.
Die einfach mal so wahllos drüber geleckt haben.
Dann genau, am Ende. Die dann wahllos drüber geleckt haben. Aber hätte ich das gewusst, dass das Paket bei dir ankommt, lieber Mr. Laser, dann hätte ich natürlich nochmal drüber geleckt.
Fantastische Antwort. Wir können es ja eigentlich jetzt, du hast es schon gesagt, du durftest es nicht verraten, aber jetzt dürfen wir es, wo wir sind, wo wir hingespaziert sind, und zwar in unmittelbarer Nähe der Schanze Gaststätte. Wir gucken auch so ein bisschen sehnsüchtig so in die Ecken des Biergartenbetriebes. Wir haben aber uns trotzdem, oder du hast uns trotzdem so ein Schanze Hell oder ein Schanze Rot mitgebracht, um vielleicht so ein bisschen Erinnerungen zu wecken, aber um vor allem auf das eigentliche Thema zu kommen, weshalb wir uns jetzt auch nach der Aktion von 1000 Plakate für Nürnberg nochmal treffen durften. Wahnsinnig lange Einleitung, aber in der Zwischenzeit vielleicht ein kurzes Prosit. Vielen Dank für das Bierchen.
Sehr gerne.
Weshalb wir bei der Schanze sind. Willst du uns das vielleicht einfach mal verraten, weshalb wir an der Schanze sind?
Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es ein bisschen Wellen geschlagen hat mit unserer Aktion, und tatsächlich habe ich dann irgendwann mal, ich sag schon wieder zu oft tatsächlich und quasi.
Ja, das ist okay, ich auch, ja.
Und witzigerweise hat uns dann der Stefan von Schanzenbräu angerufen, also einer, der das mit hochgezogen hat mit seinem Bruder zusammen. Und der hat dann gemeint, ey, ich finde eure Aktion super geil, lasst doch irgendwas zusammen starten. Und dann gab es ein Hin und Her und wir wussten nicht so richtig, was machen wir, brauen wir jetzt ein Bier? Dann,
es liegt ja nah. Ihr kennt das nicht, diese Situation. Ja, hey, was machen wir heute Abend? Ja, brauchen wir ein Bier?
Das kennt doch jeder. Nee, und dann gab es ja dann schon die Aktion, die der Stefan auch initiiert hat mit den ganzen Brauereien aus Nürnberg, die jetzt die Zusammenhalbe machen. die am Tag des Bieres auch rauskommen soll, die dann im Prinzip die Brauereien schon unterstützt. Und dann haben wir ewig lang rumüberlegt und dann irgendwann habe ich den Stefan angerufen, hey Stefan, wir würden gerne einen Livestream machen, um quasi das Projekt nochmal abzuschließen und dann nochmal Geld zu sammeln, um, wie ich vorhin gesagt habe, leider unter die 10.000 Euro, wir sind wirklich nicht so weit drunter, aber es fehlen noch 500, 600 Euro, damit wir drüber sind und die wollen wir genau an dem Livestream einsammeln, da nochmal Leute wieder verbinden, weil wir extra gesagt haben, wir machen da jetzt nicht, wir kochen da nicht unser eigenes Süppchen. Wir haben da extra die Jungs von Golden Butter angefragt, damit wir auch ein bisschen Hip-Hop drin haben, weil wir sind ja jetzt nicht unbedingt die Hip-Hop-Crew. Dann haben wir den Lukas Kehrer, unseren Gast aus Ansbach, Amberg, oh Gott, der wird mich steinigen damit. aus Amberg, der dann im Prinzip so unser Gast in Nürnberg ist und dann zum Schluss spielen dann noch die Olivia und ich und machen dann quasi den Schluss für den Abend und vertreten dann nochmal High Life Low Budget als Kollektiv. Und genau, bei der Aktion kann man dann eben wieder nochmal Geld spenden. Das geht in dieselben Töpfe wie vorher, also 50% in die 10 Gastros, die im Prinzip schon ausgewählt wurden. Und die anderen 50% in die Kulturliga. Mhm. Und um noch einen kleinen Anreiz zu schaffen, wird stündlich ein Plakat verlost, die wir noch haben. Genau, da kann man im Prinzip ab einer gewissen Summe, ich kann jetzt noch keine Zahl sagen, wir sind noch mitten in der Planung, kann man dann im Prinzip einen Betrag spenden und dann alle Stunde kommt man dann in den Lostopf und dann wird man halt, irgendjemand wird da rausgelost. Und um den großen Bogen wieder zurück zur Schanze zu schlagen, wir drehen diesen Livestream in der Brauerei von Schanzenbräu. Und das ist super, super, super geil, weil A ist diese Location einfach wundervoll, weil diese riesigen Chromkessel und so, das sieht einfach saugeil aus. Und zweitens haben wir dann wiederum nochmal eine Verbindung zu sagen, Schanzenbräu greift uns da unter die Arme, die haben richtig Bock auf das Projekt, sind auch richtig coole Jungs und ich glaube, das wird einfach ein wundervoller Abend, den man dann vom Fernseher oder vom Computer, Smartphone oder sonstigem Endgerät dann verfolgen kann. Ja. Und naja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dann diese 10.000 noch knacken. Das wäre ja das Ziel im Prinzip des Abends.
Ja, also und vor allem das Ziel vielleicht sogar ein bisschen mehr als außer die, jetzt machen wir mal die 10.000 rund voll, weil ich meine, es ist ein wundervolles Projekt und ich glaube, um den Leuten so ein bisschen Unterstützung dabei zu geben, das Ganze unterstützen zu können, müssten wir mal sagen, wann das Ganze stattfindet.
Das Ganze wird am 10.4., 10. April, 10. Ja. Gibt's irgendwie, nee, es gibt Juni, ja, egal, nee. 10. April.
10. April. Der Link dazu ist natürlich in der Folgenbeschreibung, dann auf zwei Flaschen Wein bei High Life Low Budget, bei 1000 Plakate von Nürnberg, überall wird der Link für diesen Stream verfügbar sein. Natürlich jetzt am besten auch schon High Life Low Budget und 1000 Plakate für Nürnberg auf Instagram folgen, um da dabei zu bleiben. Und wir haben, glaube ich, eine Sache vergessen, und zwar, wenn man sich jetzt ein bisschen ärgert, dass diese Plakate und die Shirts irgendwie jetzt alle schon wechseln und diese Aktion vorbei ist, gibt's ja auch noch eine Möglichkeit, ne?
Ja, es ist nämlich so, dass von den 20 Motiven, glaube ich, 5 oder 6 ausverkauft waren. Die geben wir natürlich nicht mehr raus, weil wir diese Limitierung behalten wollen. Das soll ja auch irgendwie was Besonderes sein. Aber die anderen Plakate, die noch übrig sind, die Startnext-Kampagne kann man, glaube ich, noch anschauen. Da kann man dann nachschauen oder uns einfach auf Instagram schreiben, ob das Plakat XY noch vorhanden ist. Die würden wir noch weiter für denselben Preis wieder verkaufen und auch verschicken natürlich und da auch nochmal ein bisschen Geld sammeln. Und die T-Shirts, die wir auch gemacht haben, die werden wir demnächst in unseren Online-Shop aufnehmen und die werden wahrscheinlich ein bisschen getrennt von der ganzen Aktion behandelt. Und zwar ist es dann so, wenn man ein T-Shirt kauft, dann werden 5 Euro davon über eine gewisse Zeitraum einfach gesammelt und dann wird es nach einer Zeit, wann es halt Sinn macht, weil ich glaube, jedes Mal 5 Euro der Kulturliga. Leider, ne? Genau, da landet es nämlich bei der Kulturliga. Jedes Mal 5 Euro zu überweisen, macht keinen Sinn. Also man kann im Prinzip durch die T-Shirts, die bald in unserem Online-Shop sind, noch die Kulturliga weiterhin unterstützen. Wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, leider, bis wir wieder zusammen tanzen können. Aber
dann umso heftiger, Alter.
Dann umso heftiger. Und das ist so im Prinzip der Plan, dass es noch Möglichkeit gibt, Plakate und T-Shirts zu erwerben, genau.
Herrlich. Ich habe ja mein T-Shirt schon. Ich kann es gar nicht genug ansprechen, ich fühle mich richtig sexy damit heute. Ich komme jetzt mal zu der nächsten Zuhörerfrage, wobei eigentlich ist ZuhörerInnen-Frage die falsche, Dings, weil das ist ja fast schon irgendwie einer aus dem gleichen Schlag wie du. Und zwar hat der Instagram-User Schneehügel, vielleicht ist er dir ja bekannt.
Ist mir bekannt, der Schnellbaby. Auch schon von unserem Postboten wurde er immer Schnellbaby genannt.
Okay, auf jeden Fall hat er eine Frage geschickt, die ich ganz, ganz süß finde. Und zwar hat er einfach mal ganz frech gefragt, ich glaube, er hat euch auch nominiert, meiner Meinung nach habt ihr die Stimme auch verdient, wie wäre es denn mit dem Nürnberger Kulturpreis? Natürlich ist das weit gesponnen und auch erstmal weit gedacht, weil man ja irgendwie sonst auch immer so die ganzen verschiedenen Bereiche der Kultur beachten muss. Meiner Meinung nach gehört so ein Projekt irgendwie definitiv mit in die engere Auswahl für sowas. Meine Frage, die ich jetzt aber mal an dich weiterleiten würde, um es vielleicht so ein bisschen allgemeiner zu fassen, ist jetzt aber, wo würde man deiner Meinung nach ja so ein kleines Preisgeld oder Aufmerksamkeit als allererstes in unserer ja leider sterbenden Subkultur am ehesten investieren müssen?
Puh, ich glaube, das Problem ist, mit so einem kleinen Preisgeld kommt man leider nicht so weit.
Aber man merkt ja irgendwie an so einem Projekt wie eurem, dass man auch mit einem kleinen Projekt und ersten Schritten ja irgendwie ganz schön Welle schlagen kann.
Das stimmt. Also ich glaube, das Problem liegt viel, viel tiefer. Ich glaube, das Problem liegt daran, dass irgendwie Subkultur ziemlich ignoriert wurde vom Stadtrat, wo wir ja zum Glück jetzt mittlerweile die Politbande mit drin sitzen haben, die ja gute Arbeit leisten.
Großes Shoutout an der Stelle.
Großes Shoutout. Shoutout an die Politbande.
Das ist übrigens der offizielle Shoutout-Sound.
Ja, genau. Die hervorragende Arbeit leisten, die auch schon viel geschafft haben. Die Kulturoase, über die du ja auch schon mal
die wieder stattfindet
gemacht hat und wieder stattfindet. Das ist alles Arbeit von der Politbande. Und ich glaube, man muss, glaube ich, es geht gar nicht so viel um Geld, weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ding von Subkultur. Subkultur braucht nicht viel Geld, sondern Subkultur braucht Leute, die Bock haben anzupacken. Und wo die Politik dann aber helfen muss, sind zum Beispiel Räume und dann doch wahrscheinlich ein bisschen Geld, wo man dann auch einfach Räume schafft für Leute, die jetzt keine Lust haben, in die Großraumdisco zu gehen oder keine Lust haben, 20 Euro für einen Cocktail in der Bar auszugeben, sondern auch einfach einen schönen Abend mit Leuten haben wollen, wo man sich Getränke leisten kann, wo man sich auch den Eintritt leisten kann. Und ich glaube, da liegt viel mehr das Problem. Ich glaube, da wird man jetzt mit so einem kleinen Preisgeldchen nicht so weit kommen. Aber es wäre natürlich eher ein positives Zeichen, dass ein Projekt, das sowas macht und einfach aus sich selbst rauskommt und sagt, okay, was haben wir für Mittel? Wir haben jetzt nicht die Riesenkohle, aber wir machen jetzt trotzdem was, dass solche Projekte auch mal einfach die Aufmerksamkeit von Politik und Medien bekommen.
Ja, ich finde, ja, vor allem ist es irgendwie auch etwas, wo man sagt, das ist irgendwo halt selbstlos und eine reine Form des Eigenengagements, was ja eigentlich auch sinnbildlich für eigentlich unsere wunderschöne Subkultur ist, wie du schon sagst. Ich finde, das hat's eigentlich sehr geil mit dem. Subkultur braucht eigentlich nicht viel Geld. Es braucht Räume und genau da, wo es eben aneckt, braucht man eben hin und wieder Unterstützung. Wundervoller Satz, den schreibe ich mir mal ganz kurz auf, aber währenddessen versuche ich trotzdem direkt mal wundervoll auf das nächste Thema überzuleiten. Und zwar zu deiner Band. Wir haben es nämlich, das ist nämlich der große Vorteil, in der letzten Podcast-Folge angesprochen, oh, da kommt was auf uns zu und da war nämlich noch nichts released.
Jetzt rollt der Zug.
Jetzt sind wir richtig ins Rollen gekommen und zwar Skulls Heist Kingdoms haben jetzt so langsam angefangen von ihrer neuen Platte die ersten Tracks zu veröffentlichen und zwar immer zeitgleich mit Videos. Ne? Mhm. Der erste Track Cushion ist jetzt draußen, der läuft bei mir, ich sag mal so alle zwei Tage mal irgendwo. Jetzt heute natürlich zur Vorbereitung unseres Gesprächs, ist er wieder ein paar Mal durchgelaufen. Ich habe das Video auch schon angeschaut dürfen. Was ist das so das Besondere an den Releases, die ihr gerade macht? Weil so einfach eine Albumveröffentlichung ist das ja jetzt ja nicht, ne?
Nee, und da ist mal wieder das lustige Thema Corona, was uns, glaube ich, über die Folge die
ganze Zeit... Wie lustig, ich könnte mich totlachen.
Ja, es nervt langsam das Thema, man kann es nicht mehr hören, aber es ist einfach so und dann muss man halt einfach schauen, wie geht man mit der Situation um. Natürlich ist es für einen Künstler einfach immer extrem sinnvoll, wenn man ein Album rausbringt, dass man dann danach eine Tour spielt. Ja. Gerade nicht möglich. Corona-Konzerte sind zwar nett und schön, aber auch nicht das Wahrste und vor allem für das erste Album-Release auch nicht so das Geilste. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir holen uns einen Antrag bei der Initiative Musik, die ja Popmusik oder Popularmusik in komplett Deutschland fördert, also es ist eine Bundesförderung, und versuchen da mal anzufragen mit einer Idee, und zwar bringen wir einfach mal 8 Musikvideos raus. Mhm. Und diese Musikvideos sollen so übers komplette Jahr rauskommen, das Album soll dann wahrscheinlich irgendwann im Herbst kommen, genau wissen wir das also auch noch nicht. Aber um damit im Prinzip trotzdem eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und ein bisschen zu schauen, dass man dieses Album trotzdem irgendwie rausbringen kann und dass es Leute erreicht, ohne jetzt eine Tour zu spielen. Und das war so. Das
wahrscheinlich so 8 kleine Konzerte wären irgendwie, ne?
Genau, wahrscheinlich wären es 8 kleine Konzerte, dann spielt man.
Oder große Konzerte, um Gottes Willen.
Ja, ja, nur Riesenkonzerte. Unter 1000 Mann spielen wir gar nicht.
Oh Gott, du Arsch.
Nee, darum geht's ja gar nicht, sondern irgendwie trotzdem irgendwie eine Plattform zu finden, um dieses Album rauszubringen und das Ganze zu unterstützen. Und bis jetzt sind wir eigentlich ganz zufrieden.
Also ich bin auch sehr zufrieden. Ich finde das Video sehr süß. Ich werde mir auch die nächsten anschauen. Ihr habt jetzt, glaube ich, den Trailer, also Stand jetzt Ende März, für While I Sleep, den Trailer gerade draußen kommt. Wann?
Am 9. April.
Oh, guck mal das Timing an. Das heißt, wenn diese Folge online geht, dann ist das auch schon online. Und dann kann man irgendwie gerne mal die Band von Albert's Geysers Kingdoms auf YouTube und auf Instagram verfolgen. Was ist das dritte? Hast du schon einen Titel für mich?
Blame.
Blame.
Blame heißt der Song. Und das ist tatsächlich eine Live-Session. Also es ist kein Musikvideo an sich, sondern eine Live-Session, wo wir live performt haben. Ich habe schon den Rohschnitt gesehen und es wird ein ziemlich gutes Video. Ich hasse Eigenlob, aber da darf man es auch einfach mal aussprechen, weil die Leute, die das gemacht, also ich habe das ja gar nicht selber gemacht, habe da gar nicht so viel Einfluss drauf, sondern das haben wundervolle Leute gemacht. Der Leon Greiner, arschgeiler Fotograf, der Florian Weichelt, der Bruder von Johannes Weichelt, der ja auch bei uns in der Band spielt, und der Jan Kerscher, einfach Bombe, was die geliefert haben, und dann haben die es jetzt geschnitten und das sieht mega aus. Und oh Gott, da das Release-Datum raus, 6 Wochen nach While I Sleep.
Das rechnen wir in deinem Mathe-Kurs Statistiker wieder aus.
Genau, der Plan ist im Prinzip, alle 6 Wochen kommt ein neues Musikvideo. Also im Prinzip, es kommt ein Musikvideo, 4 Wochen später der Trailer, 2 Wochen später das Musikvideo. Und das ziehen wir jetzt bis Dezember durch. Ja. Und da kann man sich, glaube ich, noch auf den ein oder anderen Augenschmankerl freuen.
Oh, packt auf jeden Fall mal euren Cushion-Track in eure Playlists. Bei mir ist er schon drin, glaube ich, in 2. Ja, wir werden mal gucken. Er spielt auf jeden Fall regelmäßig. Ich mag den Track wirklich sehr gerne. Und von mir an der Stelle jetzt noch vielleicht, um die Leute so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, mal auch in euer Video reinzuschauen. Die Frage von mir, ist der Leopardenschlafanzug, den du da anhast, ist es dein eigener oder hast du den geliehen?
Es ist tatsächlich mittlerweile mein eigener.
Oh, mittlerweile? Das heißt, du hast so viel reingepuppert?
Nein. Gute Theorie.
Dass du ihn behalten darfst.
Gute Theorie. Nee, wir haben diese Schlafanzüge natürlich für den Dreh gekauft und irgendwie bin ich mittlerweile als Leo-Boy bei uns abgestempelt, weil das Ding ist, wir haben im Prinzip so ein bisschen das Konzept, dass wir im Sommer, wenn wir halt eher so draußen spielen oder Festivals, dann spielen wir immer mit Funky Hemden und ich hatte kein Funky Hemd, deswegen habe ich einer Freundin aus dem Kleiderschrank ein Leo-Hemd geklaut, was ich mir nur ausgeliehen habe, aber mittlerweile hat sie dann auch gesagt, dir steht's eh viel besser, behalt's einfach. Oh, das ist nett. Und genau, deswegen bin ich als Leo-Boy bei uns gebrandmarkt, deswegen habe ich auch einen Leo-Schlafanzug an. Und im Winter ist es dann so, da machen wir dann das komplette Gegenteil und spielen dann mit Rollkragenpulli.
Oh, herrlich, aber auch Leoparden-Rollkragenpulli, hoffe ich dann.
Wäre eine Idee. Ich schau mal, was es so gibt.
Schau auch, bestell 2. ich komme leider, es macht unheimlich viel Spaß, auf dieser sonnigen Bank mit einem Schanze in der Hand mit dir zu quatschen. Aber ich komme leider so langsam zur letzten Frage. Und sie hat aber auch mit Sommer zu tun. Und zwar, ich muss an der Stelle mal ganz kurz meinen persönlichen Shoutout, wollen wir kurz den Sound machen? Okay. Und zwar habe ich für alle 3 dieser wunderbaren unterwegs mitfolgen jeweils eine Frage geschickt bekommen von der Lo, von Schlauer Wurm. Vielen Dank dafür. Und es war jedes Mal eine wundervolle Frage und du kommst jetzt auch in den Genuss einer wundervollen Frage von Lo. Und sie wäre, wenn an der Eisdiele Zitrone aus ist, welches nimmst du dann und warum?
Oh, schwierige Frage.
Nur schwierige
Frage. Sau schwierige Frage. Also, um es kurz zu erklären, Zitroneneis ist für mich so wie für manche das Schäuferle, sage ich jetzt mal.
Das einzige Eis, das gibt.
Es ist einfach so, wenn du das isst, dann weißt du, der Tag wird gut.
Ah, okay. Ja.
Deswegen esse ich auch manchmal einfach, wenn ich aufstehe, einfach ein Zitroneneis.
Ja, dann wissen wir jetzt schon, was wir jetzt nächstes machen. Das erste Mal Wein, das zweite Mal Bier, das nächste Mal treffen wir uns auf so ein Sekt-Zitronensorbet.
Ja, genau. Ah, gut. Puh, schwierige Frage. Also tatsächlich mag ich Schlumpfeis ganz gern, dieses komische Blaue, wo keiner weiß, wonach es schmecken soll.
Ja, Schlumpf halt.
Ja, ich glaube auch Schlumpf.
Schmeckt Schlumpf.
Ich habe zwar noch nie einen Schlumpf gegessen, weil ich bin ja Vegetarier, ich würde das ja nicht machen, aber
ich glaube, Schlümpfe zählen als Gemüse.
Echt?
Ich glaube schon.
Sollen wir Schlümpfe jagen gehen?
Auf jeden Fall.
Ja, das fände ich saugeil. Nee, Schlumpfeis ist eigentlich scheißegal. Ich liebe Eis so hart und es gibt kein Eis, das mir nicht schmeckt, aber Zitroneneis ist für mich natürlich schon nochmal so die Kirsche auf der Sahnehaube.
Ja. Was ist das ekligste Eis, was du jemals gegessen hast?
Es gibt kein ekliges Eis.
Soll ich dir meine zwei sagen? Dann gibt's ekliges Eis. Auf Platz zwei der ekligsten Eissorten, die ich gegessen habe, ist Gorgonzola. Ja, Gardasee 2014 oder so. War aber eigentlich ganz geil. So dieses bitter-süße, käsische in so einem Eis drin. War okay, aber Platz 1 würde ich schocken und es war Presssackeis.
Presssackeis? Ja. Warum isst man sowas?
Da hatte ein Metzger bei mir aus der Heimatstadt, Grüße an Langenzenn, Geburtstag und die haben ihm dann zum Geburtstag eben Presssackeis gemacht.
Ja, ich glaube, es gibt schon sowas in die Richtung, so Mettwursteis oder sowas oder Aspirineis habe ich irgendwo mal gesehen. Oder es war Ibuprofen, ich bin mir nicht ganz
sicher. Ja, das macht ja diesen Unterschied.
Jetzt nicht so den Unterschied. Aber ich glaube, sowas fände ich schon auch nicht so geil, aber ja, wenn man jetzt diese, also ich glaube, es gibt kein konventionelles Eis, das ich nicht verschlingen würde.
Okay, dann glaube ich, sind das hervorragende Schlussworte. Es gibt kein konventionelles Eis, das Eiber nicht verschlingen würde. Ihm fällt direkt der Filter aus dem Mund, denn wir drehen uns jetzt eine Zigarette, sitzen hier noch ein bisschen, trinken unser Bierchen aus und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Projekt. Wie gesagt, Links gibt's dann auch unter dieser Folge bei Zwei Flaschen Wein auf dem Instagram-Account, bei zweiflaschenwein.de, bei Heiler Flobatsch auf der Instagram-Seite unbedingt folgen, bei 1000 Plakate für Nürnberg unbedingt folgen, bei Schanze vielleicht vorbeischauen, da wird's wahrscheinlich auch sein. Und dann unbedingt diesen Stream anschauen. Nochmal, falls ihr Bock habt auf ein Plakat oder auf ein Shirt, auch folgen. Mein Gott, so viel machst du. Ich bin so stolz auf dich. Vielen Dank für deine Arbeit.
Danke, Papa.
Komm her, mein Kind.
Also eine Sache, bevor wir jetzt die Folge beenden, hätte ich noch zu sagen. Und zwar würde ich gerne einen Shoutout aussprechen.
Ja, bitte.
An Giuseppe Amore dafür, dass er so viele Shoutouts ausgesprochen hat.
Vielen Dank für deine Zeit, für deine Mühe, deine Arbeit und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder?
Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich hoffe, es wird nicht langweilig, wenn ich nochmal komme.
Nein, niemals. Tschüsslinge.
Ciao.
Das war's mit Unterwegs mit von Zwei Flaschen Wein dieser Sonderausgabe. Wer gerne mal in die Bands der vielen Gäste reinhören möchte, dann könnt ihr das in der Zwei Flaschen Wein Soundtrack Playlist auf Spotify tun. Mehr Infos zum Podcast und Bilder gibt's wie immer auf Instagram und in der aktuellen Ausgabe des Kurt Magazines. Alle Links zu dieser Folge wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt vielleicht wieder ein, zwei Kleinigkeiten gefunden oder Seiten oder Projekte, die euch interessieren, wo ihr jetzt gerne mal vorbeischauen möchtet. Das ist natürlich das Ziel. Und ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Unterstützung und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Cheers.